Befreit von der schwarzen Klinge, die sie einst fesselte, will Xalatas den Aufstieg einer neuen dunklen Ära der Leere herbeiführen.
Das erste Mal seit, keine Ahnung, 50 Folgen weiß ich, woher direkt der Text stammt, weil ich ihn gerade gesehen habe.
Richtig, richtig. Ich habe verzweifelt gesucht und ich meine, es gab irgendwann irgendwo eine Präsentation. Ich weiß noch nicht, mit wem, mit Chris Metzen, Steve Denusa, Ian Hasi Kostas oder so. Und dort stand, die alten Götter sind tot, also auf einer Folie, the old gods are dead. Mhm. Und dann stand als nächster Punkt auf der Folie, und a new darkness is on the horizon oder so ähnlich.
Ja.
Und dieser Text, den ich jetzt vorgelesen habe, das ist übersetzt von einem englischen Post auf dem World of Warcraft Twitter-Account. Und da steht das jetzt drin. Also eine neue, hier wird es formuliert als eine New Dark Era, also eine neue dunkle Ära in der Leere.
Ja.
Das andere war einfach nur eine neue Dunkelheit, wird da irgendwie lauert auf uns oder so ähnlich.
Mhm. Oh. Du bietest gerade eine Steilvorlage.
Ja, ja, das versuche ich auch. Ne? Und worauf ich hinaus will, ist, dass es schon immer einen Unterschied gab zwischen Leere
und Void
und Schatten.
Oder so, ja. Oder so. Ja, ja, Void und Schatten, ja. Ja, ja.
Genau. Und kurz gesagt, wenn ich das jetzt versuche, auf das zu münzen, was jetzt aktuelle Lore ist und so weiter und so fort, dann sage ich, die alten Götter und alles, was mit den alten Göttern zu tun hatte, Neruba, Mantis und hast du nicht gesehen, das ist alles Schatten gewesen. Und Void ist, ja, also, wenn ich pass auf, worauf das hinausläuft.
Ja.
Und Void ist eigentlich von der Schöpfung verbannt worden. Ausgeschlossen worden. Das ist der Grund, warum die Void Lords normalerweise auch nicht ins materielle Universum können. Die Void Lords gehören quasi zum Void. Und Xalatas hat es irgendwie geschafft, sie ist dann eine dieser Void-Kreaturen, ins materielle Universum zu kommen. Vielleicht durch diese Klinge, dass das quasi ein Trick war.
Ja, aber wir haben ja schon mal einen Text, dass sie schon mal eingesperrt wurde, auch vom offiziellen WoW-Twitter-Account, dass sie schon mal eingesperrt wurde da drin. Ja, kann natürlich trotzdem Trick sein, ja, freilich. Aber gerade wegen dem letzten Cinematic, wo sich Schatten um den glühenden Kern und nicht Void, weil es ja dann auf einmal Schatten ist, würde ich sogar sagen, die Void war, also die Old Gods und sowas, das waren Void. Xalatas ist so ein geht rüber in Schatten. Und diese steile Vorlage, die du gerade meinst, hatte ich noch gar nicht einen Schirm drauf. Aber jetzt, wo du das sagst, wir haben ja unterschiedliche Dinge. Einmal die Sidequest in Heilsturz. Diese, wo ich gesagt habe, dieser Fisch, ne, dieser Enzoff-Fisch-mäßige, der zu diesem, ja nicht Oktopus, ja doch, so Oktopus-Mega-Vieh-Großes wird, der runter in den Schatten in die Leere geht. Wir haben diesen Wächter, der ja auch im Himmel dann in Heilsturz rumschwebt, wobei das einfach immer noch so ein Alpha-Easter Egg gewesen sein konnte. Und das ist dann derjenige gewesen, der da unten im Wasser halt ist. Wir wissen auch, der sagt ganz klar, ey, bring uns das Licht runter und wir zerfetzen dich. Fertig, Ende aus. Du warst jetzt cool, ich bin dein Freund, aber kommst du hier runter, bringst du das Licht mit, bist du tot. Fertig, Ende. Und wir wissen ja, so tief drin ist noch etwas. Wir haben dieses Blut unten drunter und so weiter und so fort. Ich würde eher sagen, der Schatten hatte sich unten drunter um Azeroth gesammelt. Und wir haben die Old Gods oder sowas besiegt. Der Void oder die Macht des Voids ist auf Azeroth besiegt, aber der Schatten nicht. So rum würde ich es tatsächlich interpretieren. Weil diese Wesen, diese Fisch- und Oktopuswesen und sowas, die sind nur im Dunkeln, nur im Schatten und sowas.
Also, vielleicht sollten wir das anders aufstinksen. Vielleicht sollten wir erstmal anfangen zu erklären, was wir jeweils denken, was Shadow oder was Schatten und Leere ist.
Schwierig.
Ja, also ich hätte eine Erklärung, die jetzt aus meiner Sicht schlüssig ist. Schatten ist da, wo auch Licht ist. Das bedeutet, alles, was halt korrumpiert ist, alles, was auch hätte nicht Schatten sein können, ist Schatten. Beispiel, so ein so ein alter Gott, das ist im Wesentlichen eine fleischliche Kreatur. Also irgendwie ist es auch Leben. Das heißt, es hätte auch einfach nur ein Lebensgeschöpf sein können, was halt irgendwie ein bisschen komisch mutiert ist, mag sein, aber es ist prinzipiell erstmal eine lebendige Kreatur. Während Void kein Licht braucht. Void braucht auch kein Leben oder sonst irgendwas. Void ist wahre Leere, wahres Nichts. Und dieser, in anderen Fantasy-Universen, glaube ich, manchmal auch Oblivion genannt. Mhm. Die Leerwandler sind echte Leere danach. Oder meinetwegen auch die Void Lords.
Ja.
Und ja. Die sind quasi eine eigenständige kosmische Macht, ohne korrumpieren oder sonst irgendwas.
Geh ich mit Akkord. Aber gerade dann würde ich sagen, dass das, was um Azeroth drum ist, Schatten ist.
Das kann sein. Da bin ich mir nicht sicher. Was cool ist bei diesem, was um Azeroth herum ist, also um der Weltenseele, wie im Announcement-Trailer, wir haben einmal diese Akkretionsscheibe, die nehmen wir mal, also ignorieren wir mal kurz. Und dann gibt es ja von oben noch so Objekte, die auf Azeroth ebenfalls zustürzen. Also so, ja, keine Ahnung, wie so Geschosse quasi.
Ja, ja.
Und
wir haben das auch sind einen schwarzen Punkt Stück. Gefunden tatsächlich. Ein schwarzer Punkt ist links oben. Ne? Aber ich glaube, das ist nur ein
Frame. Das wüsste ich gerade nicht.
Das ist ein Minimal, das ist ein Pixel tatsächlich nur.
Ja, aber es auf jeden Fall, es gibt vier solcher Geschosse, solcher leeren Geschosse, die Richtung Weltenseele stürzen. Und die sehen sowieso relativ ähnlich aus wie in dem Kriegsvorboten-Trailer von Ashara, als Anzorth nach Ashara greift. Da gibt es ja auch so einen leeren Schattengedingse, was nach Ashara greift.
Ja.
Und wobei, die Idee ist jetzt folgendes: diese vier Dinger, das sind quasi die alten Götter. Oder der Einfluss der alten Götter, der da repräsentiert ist.
Sieht tatsächlich auch sehr ähnlich aus wie Sylvanas, als die Sorfang gekillt hat und abhaut. Ist nearly the same.
Absolut. Absolut. Ich gebe dir absolut recht. Das Interessante daran ist, in der Kosmoskarte der Mittler, das ist mir jetzt erst vor kurzem aufgefallen, als ich nochmal drauf geschaut habe, da ist es so, dass bei der Leere, da sind ebenfalls diese Ketten.
Ja, klar. Also, diese Herrschaftsketten, das, Dominanzketten
genau, sind halt, ne? Das hat uns ja während Shadowlands auch immer so hart verwirrt, immer, weil ja, wir immer so dachten, okay, das ist halt Herrschaftsmagie, aber sieht ja voll nach Leere aus. Möglicherweise ist es eine Kombination. Also so eine,
Naja, vielleicht ist es die Auslegung der Herrschaftsmagie einfach, ne? Ich meine, eine visuelle Darstellung der Herrschaftsmagie. Manchmal braucht sie etwas, so wie wir gewisse Zauberrunen brauchen, die wir auch wirklich placen müssen, damit der Zauber verstärkt wirkt oder so, brauchen wir vielleicht
aber diese Ketten. Aber das Ding ist ja bei Frostmourne zum Beispiel, bei Kingsmourne und beim Jailer, also auf seinem Gesicht, da waren die Runen immer so Zieren, also so blau-weiß, also dieses helle Blau. Und wenn Sylvanas halt ihre Magie gewirkt hat, dann war es halt so, ja, lila-schwarz.
Ja.
Und das wirkt für mich so, als wäre das, was Sylvanas gemacht hat, nochmal, mag sein, dass es Herrschaftsmagie war, aber sie hat das kombiniert mit irgendeinem Void-Gedöns. Vielleicht sogar, also ist jetzt sehr wild spekuliert, ne? Aber Sylvanas hat ja eine kurze Zeit Xalatas im Besitz gehabt. Vielleicht hat sie das erforscht. Vielleicht hat die mit Xalatas einen Deal gehabt.
Nee, die hat das schon vorher. Ja. Der Pfeil, ihr schwarzer Pfeil, den zum Beispiel in der Kataklysm im Silberwald. Wenn du diese Quest hast, nachdem hier die Bitch-Quest da mit Sorfang, dann reitest du doch mit ihr auf dem Pferd zum Wall Richtung Worgen und dann schießt sie immer wieder ein paar Worgen ab, macht einen schwarzen Pfeil. Der hat auch schon die Sachen.
Der war nicht lila, oder?
Ja, die waren, glaube ich, auch schon lila. Aber das kann halt daher rühren, dass sie nun mal im Saronit lag. Weil da ist sie gestorben.
Also meinst du, dass quasi
Jock vielleicht Saronit ein bisschen
irgendwie in ihr Blut übergegangen oder so?
Ja, ich meine, wir wissen, Saronit ist eine ultra krasse, heftige Angelegenheit eigentlich, ne?
Ja.
Würde sie die auch für zukünftige Sachen. Ja, genau, aber würde sie für zukünftige Sachen tatsächlich ganz interessant machen? Ich meine, imagine, so in Midnight, wir brauchen Sylvanas, weil die halt einfach ebenfalls wie Aleria mit der Schatten mit der Void umgehen kann, weil sie halt was von Yogi in sich hat. Ich meine, ey, das in Midnight dann erst noch zu erklären, wird auf jeden Fall wieder ein bisschen Buhrufe auslösen, weil er dann so aus dem Nichts kommt. Aber ja, könnte schon sein. Aber ist auf jeden Fall in die Richtung geht's. Ne? Nur ja. woher der Kerkermeister das halt genommen hat dann oder ihr gegeben hat, schwierig. Woher soll sie es sonst haben? Ja. Weißt du eigentlich, wer noch sowas macht? Und auch die Farbe hat und sowas? Diese Dame trägt doch eine, genau, bevor ich das komme. Wie wichtig oder krass findest du Runenklingen in WoW? Sind das krasse Waffen? Schon, oder?
Nicht zwangsläufig. Also, sie haben das Potenzial, mega krass zu sein. Das Besondere an der Runenklinge ist, dass eine Runenklinge Seelen spalten kann und absorbieren kann. Mhm. Und die Runenklinge ist, also die Stärke in Anführungsstrichen der Runenklinge, hängt dann sehr stark, glaube ich, davon ab, was für Seelen in dieser Runenklinge sind. Ich glaube, das ist primär der Grund, ob eine Runenklinge mega krass ist oder mega, mega scheiße. Wenn du irgendwie nur so ein paar Bauern niederschnetzest, dann ist das eine scheiß Runenklinge. Wenn aber in deiner Runenklinge die Seele von Sylvanas, Uta und dem König von Lordaeron ist, dann hast du halt eine mega krasse
Klinge. Okay, reicht auch, wenn in einer Runenklinge Anführer vom Scharlachroten Kreuzzug drin hocken?
Das wäre krass, ja.
Wir haben immer noch eine Dame, die benutzt genau solche Magiearten und hat eine Runenklinge. Lillian Voss. Ist mir heute, ich habe heute den Dungeon nochmal gespielt. Der Mist of Pandaria nochmal reworked wurde. Aus den westlichen Pestländern. Und da ist ja Dunkelmeister Grandling. Und er im vorletzten Fight kämpfen wir gegen sie, gegen Voss. Und da benutzt er sie ja. Und er sagt: Nee, hier, ich nehme mir deine schöne Gramklinge. Deine schöne Runenklinge, ne? Oder Gramklinge? Runenklinge. Und erwähnt sie auch noch mal im Speziellen und so extra. Und Lillian Voss nutzt ja auch dauerhaft so einen leeren Move.
Ich meine, kurz noch mal, vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung, ne? Weil das passt zu deiner Frage und das, was du gerade thematisierst. Als Kingsmorn geschmiedet worden ist, wird ja dieser Edelstein mit Arthas Seele in den in die Klinge mit reingebaut. Ja. Ist das gewesen, um die Klinge krass zu machen, oder ist das gewesen, um Anduin zu kontrollieren?
Nein, nicht um Anduin zu kontrollieren. Ich denke, das war doch,
um die Klinge krass zu machen.
Ich denke, um die Klinge krass zu machen, beziehungsweise sie zum Tod zu wandeln. Du brauchst einen toten König, Königsanwärter vielleicht, so einen Schmarrn, weißt du?
Ja, weil das passt halt zu dem, was ich meinte, mit wenn du eine krasse Seele da reinmachst, in Fall Arthas Seele, dann ist die Waffe halt auch
krass. Aber ist Arthas Seele krass?
Ja, safe.
Also seine Seele? Weiß ich nicht. Ja, Arthas ist mir
Ist egal, ob du den magst oder nicht. Alle Leute, die super bekannt sind im WoW, sind krasse Seelen in diesem Kontext. Egal,
ja, er ist halt bekannt, ist. Ja, das ist es, ja. Ja, aber er war ein kleiner Bengel, das ist und bleibt so.
Er hatte schon ein gewisses Talent und so. Und
Welches Talent denn?
Er hatte das Talent, sehr übermütig zu sein.
Okay, wollte gerade sagen, weil Uta hat in ihm ja nichts gesehen, Varian also, war 10-mal besser.
Ja, aber er hatte schon Qualitäten, das sind nur Qualitäten, die ihn in seiner Laufbahn nichts gebracht haben. Er war gutherzig auf jeden Fall.
Ja.
Er war rechtschaffen oder er wollte rechtschaffen sein. Uta hat das immer kritisiert und meinte, er ist eher von Rache und Ähnlichem getrieben. Ja. Aber er war ehrgeizig. Also er hatte schon Qualitäten, ich würde jetzt nicht sagen.
Das Problem ist, er wurde halt nicht geleitet. Er hatte definitiv Sachen, die, wenn sie positiv ausgeschöpft werden, extremst ins Positive gehen können. Aber er wurde halt komplett manipuliert, weil halt die Umstände auch.
Vielleicht ist auch einfach, also wenn es um Arthas geht, vielleicht ist auch die Paladin-Laufbahn die falsche für ihn gewesen. Weil der Paladin ist ein viel zu beherrschter Charakter.
Er ist Krieger.
Er wäre zum Krieger ausgebildet worden, dann wäre er so Garrosch-like. Ich glaube, nur halt als Mensch, ne? Nicht mit den Orks. Halt, ne? Wie Varian, genau. Varian ist ein besserer Vergleich, genau.
Varian ist halt ein absoluter, das ist ein Krieger, Mann. Wenn der sein Logosch rausholt, dann gehe ich aber rennen. Ich hätte wirklich gerne mal einen Fight zwischen Garrosh und Varian gesehen. Boah, ich glaube, das wäre einfach der Olymp der Krieger-Fights.
Würden heute noch kämpfen.
Ist so, weil, also bis auf die Fingernägel würden die sich kaputt bauen mit allem. Aber das wäre geil, tatsächlich. Das wäre actually ein richtig guter Fight. Und auch wesentlich besser gewesen als das mit Thrall und Garrosh. Das war halt, schmeiß weg. Aber die beiden, boah, das wäre ein Banger geworden.
Also damals, als ich das Krasse ist bei WoD, ich wusste das nicht. Also irgendwie hat der Spoiler mich damals nicht erreicht, dass Thrall Garrosh tötet. Mhm. Da habe ich das im Nagrand gesehen und da hat mich das komplett weggeflasht. Ich hätte niemals gedacht, erstens, dass so ein wichtiger Charakter einfach getötet wird. Also so sehr stumpf, in Anführungsstrichen.
Genau, so richtig, genau. Richtig brutaler Mord einfach oder Tod.
Genau, brutal. Und dann auch noch von Thrall, der ja grundsätzlich eher so ein, hey, ich bin die gute Horde und bei mir ist nicht mehr mit brutal und das so weiter. Das hatte schon Effekt damals.
Es war Chris Metzens Austritt dann einfach, sein letztendlicher, schlussendlicher. Das war halt, ja, Thrall ist jetzt weg. Thrall hat alles verloren und er ist jetzt weg. Das war halt so richtig bildlich gesprochen, Afrisiavi zu Metzen. Ich habe jetzt übernommen, hau rein. So, ich begrabe jetzt unser gemeinsames, weil das war's ja. Thrall und Garrosh war das Gemeinsame zwischen den Zweien. Und er hat's halt einfach komplett weggeschmissen. Damit.
Ja.
Ähnlich wie Sylvanas. Okay. Aber ja, das ist halt, Afrisiabi ist der King im Kaputtmachen und Wegschmeißen. Ja, aber wie gesagt, um zur Lehre zu kommen. Und nochmal um dein Ringvideo, denn der Ring, um sie alle zu knechten, sie zu binden und für immer, ne? Da will ich auch gleich drauf reingehen, wo wir damit rumgehen oder warum wir damit rumgehen können.
Hast du meine Reaction auf den Trailer gesehen?
Nein, die habe ich leider noch nicht geguckt.
Ja, da sage ich das nämlich auch mit dem Ring, um sie alle zu knechten und so weiter. Nämlich in der Szene, wo man das Flüstern hört. Das ist halt voll die krasse, also aus meiner Sicht her, der Ringe-Referenz. Weil wenn man den Ring in der Hand hat, hört man ja auch das Flüstern. Ja. Und in der Szene ist es ja auch so, dass dieser Void oder diese Corona sich dann um Azor bildet und einen Ring darstellt, wenn man so möchte.
Nee, aber ist auch, wir haben halt Marvel, Herr der Ringe, bis zum geht nicht mehr. Also Herr der Ringe haben wir ja eh schon immer wieder mal, aber da waren jetzt auch ein paar dabei. Aber auch dieses Geräusch, dieses Drachenrufen oder so. Wir hatten ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich das schon angebracht habe, oft, sorry Zuschauer, mit diesem Leak, Azeroth hätte ein Drachen sein sollen, in Dragonflight. Ich glaube immer mehr, dass das gecuttet wurde und dass es wahr war. Ich meine, der Dude hat alles vorhergesagt. Alles. Der hat alles auf den Punkt haargenau vorhergesagt. Das war ein interner Leak. Safe.
Ja. Aber also May, die Frage ist ja, welche Einblicke dieser Mitarbeiter dann gehabt hat. Weil vielleicht wusste der, dass an ein System gearbeitet wird, wo ein Drache irgendwie trainiert wird oder so. Und das ist aber vielleicht gar nicht für Dragonflight gewesen, aber er hat das damit kombiniert.
Weißt du? Ich meine, imagine, wir reden davon vor 2 Jahren ungefähr war der Leak, maximal 2,5 Jahre. Da waren sie definitiv schon an der World Source Saga dran, 1000%ig. Also ideentechnisch gesehen definitiv waren die da dran. Oder halt an Features, grob Ideen, bla bla bla. Also es kann durchaus sein. Und jetzt schämmer, also wie gesagt, wir hatten ja jetzt letzte Mal schon die Idee, die übrigens sehr gut angekommen ist, danke dafür für die ganzen Kommentare, dass wir halt Azeroth rausnehmen und sowas. Wie sehr will das denn jetzt noch passen mit diesem Feature, was wir gesagt haben, weißt du? Wie sehr will das jetzt noch passen, dass wir sie in ein Gefäß tun müssen? Und was, wenn ich in einen Avatar, in einen Drachen, weil das ihr Avatar ist?
Das Spannende an Drachen ist, also man kann jetzt sagen, 7. kosmische Macht oder so, das wäre eine Möglichkeit, aber wenn ich jetzt ein bisschen kleiner pokern müsste, Drachen haben eine besondere Eigenschaft im Warcraft-Universum und zwar, sie sind so ein bisschen unbeschriebene Blätter. Das heißt, du kannst sie in jede Richtung von Magie bringen und zwar sehr einfach. Während andere Kreaturen, die müssen teilweise sehr viel Aufwand betreiben, zu einem Dämon zu werden oder sonst irgendwas. Drachen gefühlt, egal welche Magie du denen hinschmeißt, die müssen ein bisschen am Wasser trinken, sind auf einmal Ordnungsdrachen.
Und genau das hast du mir jetzt, du hast mir jetzt genau mein Point gerade genommen, weil ich sag, der äußerste Ring ist halt Smaragdgrüner Traum, der zweite Ring ist halt Shadowlands. Das sind auch die Ringe aus der Weltkarte, aus der Cosmic Chart. Du hast ja auch den einen Ring, der durch Shadowlands durchgeht und durch Azeroth durchgeht und den anderen Ring, der durch den Smaragdgrünen Traum und durchgeht. Und der innere Ring ist der unbeschriebene Ring. Die Drachen sind wirklich die urtümlichen Beschützer von Azeroth. Sie sind der Ouroboros oder was auch immer. Sie sind definitiv. Ich meine, Schlangenwesen, wir haben es ja in Mist of Pandaria, die Urdrachen auch Schlangen sein können und so weiter und so fort. Elegon, auch ein Drache und so weiter. In Uldur, ne, das Bild, was wir bei mir im Discord da gezeigt hatten, auch Schlange im Hintergrund. Oder was du gezeigt hattest, in Uldur auch eine Schlange.
Auf jeden Fall. Es gibt so viele. Ich hab auch voll viele da schon weggelassen. Da sah Alor, gibt's übrigens auch Ouroboros-Darstellungen
beispielsweise. Ja, voll. Der Ring, das Siegel und so weiter, da hast du ganz vieles. Auf jeden Fall, der unbeschriebene Ring ist, wie du gerade schon sagtest, Azeroth, haben wir gesagt, ist keine Welten, also ist eine Weltenseele, ist aber kein Titan, sondern das, was du reinpumpst, das kriegst du raus. Du gibst Titan-Magie, Arkan rein oder Ordnung rein, du kriegst einen mega krassen Ordnungstitan. Oder du gibst Leere rein. Dann kriegst du von mir aus einen Voidlord obermäßig oder so. Und das versuchen sie auch alle, da rein zu pumpen. Und die Drachen sind genau das Ebenbild. Die Avatare, die Kinder von, und das hat Alexstrasza gesagt, sie sind die Kinder von Azeroth. Und Alexstrasza hat das auch gemerkt ja jetzt. Deswegen sind sie jetzt auch von Azeroth ermächtigt worden und nicht irgendwie von Tür durch Wasser oder so ein Scheiß. Sondern von Azeroth.
Ich kann mir ja auch vorstellen, dass die Sache mit Tür und so, dass das nicht ganz korrekt ist. Also von wegen, dass die Titanen und Ilun oder so die Drachen ermächtigt haben, dass das so halb richtig ist und halb gelogen ist. Mhm. Dass die auch schon damals Azeroth benutzt haben, also dass Azeroth das nicht freiwillig gemacht hat. Wie auch immer sie es gemacht haben, wahrscheinlich mit dem Wasser, das spielt wahrscheinlich hier entscheidende Rolle.
Ja, und Jock hat es ja auch versucht, ne? Mit dem Wasser.
Ja. Genau, Jock hat es auch versucht.
Das spricht ja auch nochmal so krass dafür.
Auf jeden Fall. Also gerade, dass das bei Yogg-Saron offensichtlich auch funktioniert hat, damit einen Drachen zu ermächtigen, das spricht sehr stark dafür, dass das Wasser benutzt wurde und dann hat Elu noch irgendwie Händchen mit reingespielt, warum auch Bäume. Immer. Genau, vielleicht hat es mit den Bäumen, mit dem Smack und Traum zu tun, vielleicht ist das noch irgendwie so eine extra Segnung, damit die Drachen unsterblich werden oder so ein Gedöns.
Naja, aber die Drachen haben ja die Segnung eher dazu gemacht, mit den Bäumen im Zusammenspiel. Ich meine, guck mal, über den Baum wurden sie ja ermächtigt nochmal, haben Power-Up bekommen. Hier, ihr seid Level Up, ihr könnt neue Talente auswählen. Die Bäume haben wir schon mal gesagt, das klingt so, die Wurzeln ragen tief, bis runter vielleicht an die Seele, bla bla bla. Und die gelten ja so als ein, das sind die Ringe. Die Bäume sind die Ringe quasi. Weißt du, so diese bringen die Verbindung zwischen Azeroth und dem smaragdgrünen Traum. Das sind die Weltenbäume. In den Portalen an den Bäumen, die waren ja mostly früher nur an den dicken Bäumen, haben wir auch die Ringe mit genau den Zeichnungen drauf, wie wir es eben in Karazhan und sowas haben. Das sind ja diese Lebens. Im smaragdgrünen Traum, die ganzen Portale haben ja auch alle diese Ringe mit diesem Geschnörkel da drauf. Das ist alles das. Und das ist.
Also, Freya hat ja beispielsweise auch die wilden Götter beim Berg Hiyal nach Azeroth geholt. Ne? Also, da ist auch ganz klar impliziert, dass dort das Tor zum smaragdgrünen Traum war, was die Titanen dann benutzt haben.
Ja, genau. Und aber mit den Dingern halt. Und das ist ja das Interessante. Zum Tod haben wir halt, ja, weiß ich nicht, ob man jetzt die Eiskron-Zitadelle, Berge oder sonstiges einfach so als Ring oder sowas. Wobei.
Da haben wir kein richtiges Tor. Also das.
Weiß ich nicht, wenn du jetzt an die Kyrianer denkst und wie sie rüberkommen, der Anima-Strom. Ich würde das als so ein Ring und ein Tor nehmen. Wir sehen es
ja
nicht.
Ja. Aber das ist uns nicht zugänglich und auch der Drachenheit interessanterweise nicht zugänglich, ne?
Es ist der Drachenheit tatsächlich so nicht zugänglich, aber Todesritter konnten damals schon Blicke erhaschen. Das wissen wir.
Ja, okay, aber das ist relativ, also selbst die Orks konnten mit den Ahnen reden, auf Draenor und so.
Ja, genau. Also sie greifen wahrscheinlich in diese Anima rein und schwimmen auf der Radiowelle mit UKW und hören dann untereinander oder so. Sowas in die Richtung. Und wenn wir jetzt die Drachen haben, wo wir ja wirklich, wie du gerade schon sagst, wir haben da alles. Wir haben Chaosdrachen quasi, wir haben Netadrachen und sowas. Wir haben ja wirklich leeren Drachen. Ultrexion, das war ja die Forschung von Deathwing.
Drachen. Ich finde, die Netadrachen sind ein extrem gutes Beispiel, weil die meisten anderen Kreaturen werden einfach gestorben.
Ja.
Aber die Drachen, die haben die Energie aufgenommen und wurden dann einfach zu dem. Also
weißt das du, ist die absorbieren wo wir das noch
magische
haben?
Energie.
Weißt du, wo wir das noch haben?
Ja, true. Ja.
Ist halt und auch wenn, eine ganz interessante Sache.
Ja, also wenn wir jetzt dieser Gedanken analog übertragen, würde es bedeuten, auf Azot hat sich die Weltenseele dazu entschieden, Drachen als
diese magischen
Gefäße zu benutzen. Und auf Karesh hat sich die Weltenseele, ob das die gleiche ist oder eine andere, ist egal, dazu entschieden, die Astralen, also die...
wer weiß, was die vorher waren.
Wer weiß, was die vorher waren. Wobei natürlich ihre Gestalt auf Humanoid hindeutet, aber...
Ja, aber kann ja auch sein, dass es nur eine besondere Art von Humanoide waren. Sagen wir mal, wie die Nachtelfen bei uns, die dann ja auch in Irrwische gehen, was ja auch irgendwo ein bisschen daran, die Verbundenheit hat, weißt du?
Drachen haben Antlitzgestalt Humanoid, ne? Also,
ja.
Wie witzig das wäre, wenn irgendwann der Raumgänger sich in so einen astralen Drachen verwandelt. Und
ey, imagine, oh, wie crazy das einfach wäre, dass der so ein astraler Drache. Oh. Ey, neuer Skin Rare freigeschaltet. Geil. 20 Euro. Ja. Morgen im Shop. Ey, kaufe ich.
Übrigens, die ganzen Experimente von Nefarian und später die Todesschwinge dann übertragen hat mit, hey, lass alle Drachenschwärme vereinen.
Ja.
Könnte auch so ein, von, also man kann das halt auch so eine Level größer denken und sagen, alle kosmischen Mächte vereinen, ne? Also nicht alle Drachenschwärme vereinen.
Ja, freilich. Freilich, vielleicht wusste er das ja wegen Abarus. Und der Leere und dem ganzen Ding.
Beziehungsweise, er hat's geahnt oder so. Also, ich bin mir da, ist immer so schwierig, weil die sind ja selber an, vor allem wenn du jetzt bei Nefarian bist, deutlicher als bei Netarion, da wissen wir auch mehr, was diese Forschungsgeschichten anbelangt. Du merkst ja, dass der selbst nicht so richtig einen Plan hatte. Da ist ja auch tausend Sachen sind auch einfach schief gegangen. Also, die versuchen
ja selbst die Experimente, ja. Aber bei Todesschwinge nicht so ganz. Todesschwinge war da ja schon ein bisschen krasser als Nefarian. Also, Nefarian war ja schon ein bisschen krasser. Und ich glaube auch immer noch, wenn man so Zaralek guckt, weggeschmissener Titanenschrott und so ein Shit da, ne? Dass Tyr am Anfang zusammen mit Neltarion daran rumgeforscht hat. Dass Tyr am Anfang ihn unterstützt hat. Und ich weiß ja auch nicht, sind die Drachen wirklich von der Ordnung dann gesegnet worden oder vielleicht doch vom Licht, ne? Wir sehen immer noch Tyrs Nadel, das Licht, bla bla bla. Da sind ja super viele unterschiedlichsten Sachen, ne? Das ist so schwer, aber ich sag das mit den Drachen. Das Einzige, was halt super krass dagegen spricht und sofort mich da rausbringt, ist The War Within. Wir haben nicht einen Drachen.
Ja.
Und das ist so crazy komisch. Warum?
Das ist tatsächlich komisch. In vielerlei Hinsicht ist das komisch. Ich meine, warum sind sie denn, also, jetzt mal.
Wir rufen die krasseste Armee zusammen und die Drachen sind
nicht da. Selbst wenn wir die ganze Theorie jetzt weglassen mit, die sind irgendwie Azots Kinder und was weiß ich nicht, was alles. Selbst dann, die Drachen wurden jetzt ermächtigt und jetzt kommt die Weltenseelensaga. Wofür? Also wofür wurden die ermächtigt, wenn die nicht dabei sind und uns helfen und so weiter? Ja. Damit die da zu Hause chillen können? Das ergibt, also das ist ja
der. Also ich kann mir höchstens doch vorstellen, dass sie sich gerade wirklich zu Hause, weil sie brauchen die Dracheninseln, um zusammen zu trainieren, um aufzustellen, um zu sagen, ey, Drakoniden, was weiß ich, um wirklich eine Armee. Weil imagine, wir haben, wie ich es ja schon ein paar Mal gesagt habe, wir haben die größte Armee, die wir jemals in Azeroth gebaut haben. Horde und Allianz ist zusammen, auch können wir gleich auch noch mal kurz sprechen, wenn der Satz von Aleria gestrichen wurde, der einfach nur, wo ich keine Ahnung, wie oft heute schon mit dem Kopf auf den Tisch gelandet bin, deswegen, aber anderes. Wir machen ja wirklich jeder ist dabei. Also ich würde mich ja nicht wundern, wenn sogar die Hosen auf einmal mitkommen und mitkämpfen, weil wir brauchen wirklich jeden. Und dann hast du halt nicht die Drachen da. Also kann höchstens wirklich sein, dass Würren noch von Alexstrasza vielleicht auf der Suche waren, weitere Drachen noch zu konsultieren und zu sagen, hey, wir sind jetzt wieder hier straight auf den Dragonflight, alles ist cool hier auf den Dracheninseln, kommt zu uns, wie sie es mit den Neta-Drachen gemacht haben, wie sie es mit den.
Ich meine, sie können anderen? Sie so bis Midnight, finde ich, herauszögern.
Ja, ich verstehe auch gameplay-technisch, wir hatten jetzt super viele Drachen. Also Dragonflight war ja noch schlimmer mit Drachen besetzt als zum Beispiel, keine Ahnung, World of Draenor mit Orks. Das war ja schon wirklich crazy drachenlastig jetzt. Und ich verstehe auch, wenn sie es ein bisschen rausnehmen wollen. Aber so ein Drachen, so Furorion. So, warum ist nicht Furorion mitgekommen?
Die müssen ja nicht mal in Drachengestalt, sondern in Angriffsgestalt nur rumstehen und ein bisschen Tipps geben oder irgendwie sowas.
Ja, dass er sich da zumindest alles anguckt, weil er ja auch interessiert an dem ganzen Rums und Bums ist. So, Furorion hätte da sein müssen einfach. Das finde ich. Und Caligos, der halt einfach kommt wegen Khadgar. Ich meine, das kann halt auch noch sein, dass...
Ja. Ich meine, Khadgar hat doch Caligos sogar um Hilfe gebeten. Also, ich meine mich ganz deutlich zu erinnern, also Khadgar hat ja herausgefunden, dass es dieses dunkle Herz gibt und dass es die Vorboten hat und so weiter. Ja. Und dann hat Khadgar doch Caligos gefragt, hey, kannst du bitte in den Naturarchiven nachgucken, ob es da Informationen zu diesem dunklen Herz gibt?
Ja, genau. Hat er. Oben im Turm hat er ihn gefragt, wo Caligos ihm Bescheid gibt, dass er nicht Teil von den Kirin Tor mehr ist.
Genau.
Ja, ist interessant. Nochmal kurz auf den Satz. Fandest du den Satz, also ich habe heute des Öfteren gelesen, nur um das, ich will wirklich deine Meinung dazu wissen. Ich habe heute des Öfteren gelesen, dass dieser Satz sehr kontrovers war von Aleria. Du weißt welchen?
Nee, ich glaube, ich weiß gerade nicht. Ich muss mich kurz abholen.
Und zwar sagt Aleria in der Kampagne, Endgame-Kampagne, The War Within, da fangen wir an, alle auszubilden, ne? Turalyon ist zusammen mit der weiblichen Thrall, also der aus Worlds of Draenor. Wie heißt die nochmal? Die Anführerin der Dings Magar-Orks. Keine Ahnung. Ja, wie heißt sie? Ich hab keine Ahnung.
Wie heißt...
Nenn ich Geira. Geira ist ja die Mutti, die Omi.
Geja oder so?
Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist die ja Thrall in nur Worlds of Draenor. Und sie trainiert da ja mit Turalyon und sowas. Und dann kommt Aleria und sagt halt, ja ey, es gibt jetzt keine Horde und keine Allianz mehr. Dafür ist einfach gerade kein Platz, dass es Horde und Allianz gibt. Es gibt jetzt nur noch die Streitmacht von Azeroth. Das sagt sie. Und das wurde gelöscht, weil es zu kontrovers sein soll. Ich schlag heute mit dem Kopf auf den Tisch. Wo ist das kontrovers? Wo?
Ja, es ist People Pleaser.
Ja, ich weiß. Ne, die Sache haben sie jetzt auch gelöscht.
Das ist so dämlich, weil was würden sie denn machen, wenn Warcraft 3 heutzutage nochmal veröffentlicht werden würde? Dürfte Medivh das dann nicht sagen? Weil Medivh hat das Gleiche gesagt.
Ist so. Und ich meine, imagine Hyal. Ey, was machen wir denn da bitte am Hyal? Zusammenkämpfend. So, und
naja, das sagt ein Medivh ja, wenn es rein nach dem Orakel
sucht. Auch Furorion sagt das. Horde und Allianz sind nichtig gegenüber. Ja. Wir brauchen Azeroth. Gut, der hat dann einen schlechten Weg gefunden, die zu selektieren. Ja. Aber,
also, Furorion hat gesagt, es wäre besser, wenn Frieden herrscht. Und damit Frieden herrscht, muss einer von beiden in einem ultimativen Krieg gewinnen. Furorion ist sehr schwierig, was das Thema
angeht. Ja, nee. Aber ja, es ist wirklich einfach nur, um die Leute abzuholen. Ich find's traurig. Weil der Satz ist richtig. Der Satz ist halt von vorne bis hinten komplett. Der gehört da auch so hin, finde ich.
Ja. Also, vor allem, was das Thema betrifft, ich verstehe schon, warum Leute wollen, dass es Horde und Allianz gibt und dass das getrennt ist.
Gibt's
oder
doch auch noch. Warum,
genau, und ich verstehe auch, warum Leute Reibereien wollen und keine Ahnung was. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum Aleria nicht diese Ansicht vertreten können soll. Also, für mich gibt das voll Sinn, dass Aleria diese Ansicht vertritt. Aleria hat mit der Allianz sowieso voll wenig zu schaffen. Ja. Die war über 1000 Jahre weg von ihrem Königreich.
Und davor war sie Hortler.
Und als sie wiederkam, gab es ihr Königreich nicht mehr. Also, literally, das gibt es nicht mehr. Es gibt kein Hochelfen-Imperium mehr. Nee. Und mit dem Blutelfen hat sie nicht viel zu tun. Und wenn sie alleine in die Stadt will, muss sie erstmal um Erlaubnis bitten, die Stadt betreten zu dürfen. Also,
aber auch nur wegen der Leere. Dürfte sie wie Viresa einfach zum Brunnen.
Und zusätzlich kommt ja auch hinzu, dass die Hochelfen, also Blutelfen heutzutage nicht mal mehr zur Allianz gehören. Also, dass Aleria der Meinung ist, dass das mit Horde und Allianz alles nicht so wichtig ist, ist nur logisch. Ganz egal, ob es Fraktionszusammenschluss gibt oder sonst irgendwas.
Die ist eh schon mehr neutral als alles andere. Schon immer und immer wieder. Auch auf Argos war sie es.
Spätestens seitdem sie Azor verlassen hat, ne? Also über den tausendjährigen Krieg. Da hat sie sich entfernt von den alten Wurzeln.
Ich meine, wie gesagt, es ist ja nur, weil wir jetzt eine gemeinsame Streitmacht haben, heißt das ja noch lange nicht, dass sich irgendwelche nochmal, dass sie sich nochmal untereinander battlen. Also Horde und Allianz, das kommt ja immer noch. Du wirst immer noch Hardliner haben, die hier und da nach dem Konflikt wieder einen kleineren Konflikt aufmachen. Aber jetzt sind wir gerade, und das will The War Within und die World Soul Saga und Chris Metzen hat sehr laut rausgeschrien, ja sagen, wir stehen gerade am fucking Abgrund, am richtigen Abgrund, am absolutesten Abgrund. Standen wir schon oft, ich weiß. Aber jetzt ist der richtig tiefe Abgrund da. Und natürlich
kämpfen aber du kannst es den Leuten auch nicht recht machen. So, nein, keine Ahnung. Als Sylvanas teilweise einfach Leute getötet hat, war es auch nicht das Richtige, weil es muss ja mit Ehre sein. Da haben sie einen Sauerfang da hingepappt. Und dann irgendwie war das schon cool, aber letztendlich war da auch nur ein Gefangener von Anduin. Also, da soll sie auch mal ganz ruhig bleiben. Also, ich weiß es nicht.
Nee, aber gut. Ja, alles klar. Drachen.
Ja.
Drachen könnten es wirklich sein.
Könnten. Oder auch nicht. Das ist halt, ich finde es sehr schwierig. Wir haben jetzt dieses Drachenschreien in diesem Trailer.
Ja.
Und das, ich hätte niemals erwartet, dass das kommt. Von allen Sachen, die ich mir hätte ausmalen können, ich hätte nicht gedacht, dass sie sowas da reinbringen. Es deutet schon darauf hin, entweder dass Arthur selbst Drache ist, einen Drachen als Beschützer hat, oder ich weiß nicht. Ich hatte auch so eine Idee, die habe ich mich nicht getraut, ins Video mit reinzunehmen. Todesschwinge. Mhm. Der stirbt ja am Ende von Cataclysm und wird in den Mahlstrom gezogen.
Und dient als ihr Ouroboros.
Genau, was ist, wenn der bis zur Weltenseele durchgeflogen ist und dann von Azeroth gereinigt wurde und der ist jetzt unermächtigt wurde und jetzt ist er der wahre Beschützer Azeroths.
Wenn Todesschwinge zurückkommt, in Otto Normal, nicht in Deathwing, von mir aus darf der noch teilweise so aussehen, also so aussehen, Sachen von ihm haben, der Kiefer oder so ein Bumm, irgendwas. Ey, wie amazing wäre das bitte?
Ja, und man kann sogar so sagen, ihm sind die Flügel abgebrochen und sonst so, weil er da, ne, und dann ist er wirklich der Schlangendrache und hat nur noch seinen Kiefer.
Na, weiß ich nicht, ich würde ihm dann schon so heilige Flügel geben, so quasi sowas, ne? Und der gilt dann auch nicht als Erdaspekt, sondern das halt wirklich der Oberdrache dann, so wirklich Galakrond. Meinst du
ein bisschen wie Lothraxion, nur halt als Drache?
Ja, genau, aber vor allem auch, er ist dann Galakrond, nur in nicht von den Dingsbums übermannt, sondern halt von Azeroth. Und guck mal, ne? Weil ich habe auch heute das Bellular-Video gesehen. Und das blaue Wasser, haben wir auch lange drüber gerätselt, warum die Dracheninseln erwacht sind. Und wir haben ja immer gesagt, okay.
Weil die Ursache
Kerkermeister
weiß ich bis heute nicht, aber es ist hundertprozentig Azeroth.
Genau. Und der Kerkermeister, also ich gehe immer noch davon aus, Kerkermeister im Mausoleum, haut drauf. Und glaubst du, dass das blaue Wasser und das Erwachen der Dracheninseln und sowas und dieser Schrei, dass es einfach nur das Erwachen von Azeroth ist? Also der Prozess des Erwachens wurde damit in Gang gesetzt. Nur der Prozess. Was jetzt wie, wo passiert und wie das so. Und so in Uldur zum Schluss also, müssen wir sie wieder einsperren.
Ich bin auch ein Fan davon, dass es ein extremes Ereignis ist, was Azeroth aufgewacht hat. Und für mich gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder das Schwert von Sargeras oder der Kerkermeister.
Ja, Kerkermeister.
Ich tendiere zum Schwert von Sargeras, weil der War Within Trailer mit Thrall, der guckt zum Schwert und sagt, dieses Schwert hat irgendwas getroffen.
Ja, klar, das Schwert ist schon wichtig.
Ja, und ich glaube, er hat, wie gesagt, den Zeitring oder wie auch immer den Ring der Titanen getroffen. Und hat den beschädigt oder zerstört oder sonst irgendwas. Und dadurch konnte sich Azeroth befreien. Das hat aber gedauert. Das ist jetzt nicht so ein, oh, du hast den Ring weg, jetzt bin ich wieder frei, sondern.
Sagt ja auch der Einsiedler, by the way. Das Schwert hat noch einen Nutzen.
Ja. Also, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich brauche morgens auch ein bisschen länger. Von daher.
Ja, hatte ich heute auch noch eine Anekdote mit meiner Frau in der Reaction dazu, dass das alles ein bisschen länger dauert, was sowas betrifft. Dann könnte Sargeras das Schwert reingerammt haben, um Azeroth mit Chaosmacht zuzupumpen und einen Chaos-Superlord zu kreieren.
Könnte Könnte sein, aber mir wird sogar reichen, wenn es wirklich nur dieses Beschädigen ist.
Ja, aber er hat ja was vor. Und wir waren beide einig, er hat nicht diesen Schwertschlag gemacht wie bei allen anderen Planeten, wo er von oben oder von unten durchgezogen
hat. Aber er muss ja nicht dafür irgendwie eine Chaos-Infusion machen oder eine Todesinfusion oder eine Anti-Creation-Infusion durch Argus oder welche. Das kann alles sein. Gehe ich auch mit, also hab da kein Problem mit, aber es reicht schon zu sagen, dass Sagaras nur draufgehauen hat,
um Arzt und aufzuwecken. Freilich. Oh. Und er wollte sie auch aufwecken, nur dann halt gleich initiieren. Ne? Also das Chaos in sie initiieren und dann natürlich der Aufwechslungsprogress, alles
was. Ich glaube nicht, dass er Chaos in sie reinmachen wollte. Ich glaube, vielleicht mag ich mich komplett irren, so, ne? Aber dieser Schritt, den Sagras damals gemacht hat, mit Madun öffnen und dann zum Teufelslord und so weiter werden, das hat er damals gemacht und war eine Überreaktion. Aber hinterher dachte er sich, dass das nicht der richtige Weg war. Aber er war schon zu weit gegangen. Er hatte halt seine Armee, er hatte seine brennende Legion. Er war jetzt nun mal der Teufelslord. Das nicht zu nutzen wäre komplett dämlich gewesen. Und er ist diesen Weg dann weitergegangen. Hat sich dann aber, was wir zum Beispiel wissen, durch das Zepter von Sagaras, also die Waffe der Hexenmeister, wissen wir, dass Sagaras sich in Azeroth verliebt hat, kann man nicht sagen, er hat eine Obsession entwickelt, so heißt es im Originalwortlaut. Mhm. Und das kann man natürlich einfach so deuten, er hat eine Obsession dafür gewonnen, Azeroth töten zu wollen, aber das fände ich sehr komisch.
Zu befreien.
Niemals haben die, also zu befreien oder mit ihr zusammenzuleben oder sie zu ermächtigen oder. Also es ist eher, wenn man sagt, man hat eine Obsession für was, dann hat man eigentlich eine positive Meinung darüber und nicht negativ.
By the way, Benular beziffert da, was ich ganz interessant fand, das Auge mit rein. Ne? Dass da so ein Auge ist. Er hat ihr ja nur ins Auge gesehen. Ne? Sagaras hat ihr ins Auge gesehen.
Ach so, ja.
Und Argus hatte auch mit einem Auge geblickt und so ein Shit. Ne? Und bei den Kirin Tor haben wir das Auge. Und ein Brunnen wirkt auch immer wie ein Auge. Diese Ringe und sowas, ne? Augenringe.
Boah, okay. Ist ein bisschen crazy, was ich jetzt sage, ne? Geil. Aber Magni, der war ja mit auf Argus. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst kannst. Das ist relativ am Anfang dieser ganzen Kampagnenquest auf Argus. Bestimmt. Da ist ja Magni mitgekommen. Ja. Und Magni sagt, dass er eine Stimme hört. Also er hört Argus' Stimme.
Ja, genau.
Und
ja,
dass ihm das bekannt vorkommt. Und jetzt hast du gerade gesagt, ja, von wegen Auge. Und Argus hat ja auch irgendwie ein Auge erblickt oder ähnliches. Was ist, weil wir wundern uns ja auch gerade alle so ein bisschen, warum hört Magni eigentlich jetzt nicht Azeroth? Alle anderen hören es, aber gerade Magni nicht. Was ist, wenn Magni niemals Azeroth gehört hat? Sondern was für ein Wesen auch immer da um Azeroth ist. Die Hilfeschreie von dem Ring, von dem Drachen oder whatever.
Ja. Oh, so eine goldene, ich habe gerade so ein Bild im Kopf, ne? So eine goldene Schlange wie bei Dragon Ball oder so, ne? So eine richtig goldglitzernd, so dieses Oberheilige, so stelle ich mir vor. Geil.
Das Krasse ist ja auch, also, jetzt ist immer die Frage, ob man das will oder nicht. Ich fand das ziemlich cool. Viele Leute fanden es nicht so cool, aber diese ganze Seraph Mortis-Geschichte, dass das geometrische Strukturen waren, mathematische Strukturen und dass es Gesang war, dass es Musik war. Musik folgt ja auch einer Mathematik, man kann halt Harmonien und so weiter, das ist eigentlich alles mathematische Gesetzmäßigkeiten. Die haben einen sehr ähnlichen Touch wie zum Beispiel die ganze Azeroth-Geschichte. Ja, bei Azeroth sagen wir auch, Azeroth singt. Und dann bringen wir das in Verbindung mit der Schöpfung und das tun wir bei Seraph Mortis auch. Und wir haben bei Seraph Mortis, wenn man sich umschaut, überall diese Kugelstruktur mit Ringen, die drumherum. Ja. Genau. Das spricht, finde ich, sehr stark dafür, dass hier eine Verbindung besteht. Sowieso glauben wir, dass es eine Verbindung gibt zwischen Seraph Mortis und Azeroth, nicht zuletzt wegen dem Kerkermeister. Und auch den Forschungen von Firim und so weiter und so fort.
Und dem Mausoleum und dann Azapfen.
Ja, also da muss es eine Verbindung geben. Man kann noch überlegen, wie diese Verbindung genau aussieht. Auch da gibt es sehr viele Ideen.
Ich weiß immer noch nicht, wo das Mausoleum sein soll. Really, ich weiß es nicht. Ich sag nicht in Ceres Mortis.
Ich hatte letztens so einen Gedanken. Vielleicht gehen wir mal dahin, weil da würde ich gerne wissen, was du darüber denkst. Die Titanen waren auf Azeroth, ne? Mhm. Und die Titanen haben verstanden, dass Azeroth was Besonderes ist. Das wissen wir, weil bei Nihilam, als der Zusammenstoß zwischen dem Pantheon und Sargeras war, wo Sargeras die Titanen getötet hat, dort hat Amantul versucht, Sargeras zur Vernunft zu bringen, indem sie Sargeras erzählen, hey, wir haben eine Weltenseele gefunden, die ist krasser als alle anderen und die wird sich schon um diese Void Lords kümmern, du musst nicht das Universum vernichten, Bro. Und das hat Sargeras nicht überzeugt, weil es hat wohl nicht gereicht, darüber zu reden, er musste selbst erst Azeroth sehen und hatte diese Obsession entwickelt und dann hat er gemerkt, oh, Amantul hat ja wohl recht. Was immer ein bisschen komisch an dieser Geschichte war, fand ich, die Titanen waren auf Azeroth und haben erkannt, dass Azeroth das krasseste, wichtigste und heftigste und sonst irgendwas ist. Und dann hauen die ab.
Das habe ich heute Morgen literally genau so gesagt. So, wir sind hier vom heftigsten, vom allerheftigsten. Die machen ultra die Forschungen und. Dann gehen die und lassen irgendwelche Wächter da, die zu dämlich sind, um keine Ahnung was zu tun.
Aus meiner Sicht gibt es nur einen Grund, das zu tun. Also, der offizielle Grund ist ja, sie haben weitere Weltenseelen gesucht.
Ja, genau, und das ist halt Blödsinn. Schwachsinn.
Genau, und was weiß ich, gibt es nur einen Grund, nämlich die Zeres. Entweder sind die Zeres von den Titanen gebaut, sie haben Azeroth entdeckt, haben versucht, das in Technologie zu benutzen und umzusetzen, und die Titanen schmieden, die pumpen Azeroth leer, pumpen das in die Zeres, die Titanen gebaut haben, weil die Titanen den gesamten Kosmos neu schöpfen wollten. Möglichkeit. Oder die Zeres waren schon da und die Titanen sind nur dahin, um sich neue Körper zu machen oder ähnliches.
Das eher, ja, kann sein, auf jeden Fall. Aber ja, das ist crazy, das stimmt wohl. Vor allem, was ja auch ganz interessant ist, Amantul in den Norganon nimmt ja auch ganz klar die Körper der Wächter auf Azeroth. Nicht irgendwo anders. Er nimmt die Wächter auf Azeroth. Nicht irgendwo sonst. Auch interessant, nochmal, um die Drachen damit reinzubringen. Odin hat absolut eine Abneigung gegen diese Drachen. Und gegen die Ermächtigung.
Ja.
Und alle anderen fanden es geil. Odin fand es nicht geil, weil auch andere sie ermächtigen können und so weiter. Das bringt das auch nochmal wieder. Aber ja, die Titanen gehen da. Das ist dumm. Von Anfang an dumm. Also, ja, alles
es gibt
passt noch,
es gibt so viele Sachen bezüglich der Titanen und dieser frühen Geschichte mit Azeroth, die seltsam sind. Zum Beispiel auch, Amantul hat Eluna hier rausgerissen, ne? So, Begründung, er findet Lebensmagie nicht so toll, das ist chaotisch und vielleicht war er auch ein bisschen eifersüchtig auf Eona, dass sie halt eben fremd geht, damit Elun oder was auch immer. Schön und gut. Aber danach wurde ja weiter fleißig Weltenbäume gepflanzt. Danach hat Eona bzw. Freya ja trotzdem in Sholosar-Becken, Tal der ewigen Blüten und so weiter, die hat ja trotzdem ihre Lebensmagie gewirkt und alles. Und dann dachte sich Amantul, ja, okay, war doch nicht so schlimm, oder?
Ja, das ist so komisch daran einfach. Nicht nur auch diese Bäume, alles drumherum, auch ja, das Leben, was ja dann entstanden ist, die Irdanen und sowas. Es passt halt einfach auch nicht. Generell die Handlung von.
Oder war es so, dass Amantul weg war irgendwann und Eona noch ein bisschen geblieben ist? Und dann hat die einfach wieder von vorne angefangen mit dem Scheiß.
Kann natürlich sein, dass
es natürlich
einfach nur hinter dem Rücken war.
Ja.
Ja, es ist schon interessant. Lässt auch wieder die Frage, warum nehmen die Titanen unbedingt diese Zeitlinie?
Ja.
Warum?
Eona ja auch, weil ich gerade über Eona nochmal philosophiert habe, das ist ja auch, du hast ja gerade gesagt, ne, Norganon hat bewusst die Wächter ausgewählt auf Azeroth, wo dann die Seen rein sind. Eona ist ja die einzige Wächterin, bei der das nicht so passiert ist, sondern die ist ja nach Elunaria gekommen. Auch das ist ja... Ich weiß nicht, also ich meine, sie hatte ja eine Wächterin, Freya.
Ja, freilich.
Und warum nach Ilonaria und wo ist das eigentlich? Und das Ding ist halt auch, wir haben ja in der Cosmos-Map haben wir ja die Sparkgrün Traum und die Shadowlands dargestellt. Mhm. Und da sieht das ja ein bisschen aus wie Planeten. Also ja. Es sieht so aus, als wären die Shadowlands oder der Sparkgrüne Traum Planet.
Ja.
Und es gibt die Idee oder die Vorstellung, also gerade Shadowlands sieht aus wie ein Planet, bei MMO Dream kann man noch diskutieren, weil es ein bisschen warmstrukturartig ist. Es gibt so ein bisschen die Idee, es gibt Himmelskörper und diese Himmelskörper sind die Shadowlands, besonders der Sparkgrüne Traum. Oder sie sind daran gebunden. Mhm. Nur das Problem ist, finde ich, ich bin sofort dabei, wenn man sagt, das smaragdgrüne Traum ist die Sonne oder der Mond. Geht für mich beides sofort klar.
Ja.
Aber die Shadowlands, ich weiß nicht, welchen Himmelskörper ich da nehmen soll. Also vielleicht das blaue Kind, aber irgendwie...
Nein, das passt nicht. Das ja, passt eben. Nicht. Also Shadowlands das
macht mich fuchsig.
Und smaragdgrüner Traum sind Parallelwelten, Dimensionen, ähnlich wie die die Chaos-Dimension, wo die Elementarlords reingeballert wurden, die halt angezapft werden. Die existieren drumherum und da werden sie im Speziellen angezapft. Auch die Chaos-Ebenen, die Dimension, wo Halia zusammen mit Ra, ne, weil er mit Ra die Lords reingepackt hat. Ich glaube, die gab's schon. Sie hat nur das Portal dahin geöffnet.
Also Dings hier, Medivh wird dir sofort recht geben. Weil Medivh hat ja dieses Planetarium.
Ja.
Ich glaube, es gibt kaum etwas, was ich häufiger gezeigt habe. Ich muss endlich mal ordentliche Screenshots von diesem scheiß Planetarium haben. Aber ich finde das kein gutes Bild bei Google auf die Schnelle. Aber in diesem Planetarium, da ist in der Mitte Azeroth und dann drumherum sind Planeten, super viele Planeten im Übrigen. Das sind nicht nur 3 oder das sind irgendwie 10 oder weiß ich nicht wie viele. Kann man übrigens philosophieren, was für Planeten das alles sind. Und darunter ist auch Azeroth, aber also einmal in der Mitte, aber drumherum auch. Und ich glaube sogar zweimal. Und eine Darstellung davon sieht so aus, als könnte es das Sparkgrüne Traum sein. Ich habe jetzt ein Bild tatsächlich gefunden. Ich versuche es nochmal einzublenden. Dementsprechend, das spricht auch für diese Dimensionstheorie.
Ja.
Also in dem Bild sieht man quasi rechts von den ganzen Planeten, sieht man einmal Azeroth und relativ normal. Dann links hinter der Säule sieht man Azeroth mit so einem Schleier und grünlich. Und das könnte ein Sparkgrüne Traum sein.
Ja, das stimmt schon. Ja, das zeigt vielleicht, das hätte alles, das sind alles die anderen Zeitlinien von Azeroth, ne? Eventuell. Das sind alles Azeroth, nur in ihren unterschiedlichen
Könnte tatsächlich Zeitlinien. Sein, ja. Könnte tatsächlich sein. Es gibt sogar einige mit auch wieder Monden und so.
Ja, ich da hab, links zwei drum. Und auch mit den Kreisverbindungen drumrum, ne?
Also es könnten alle möglichen Varianten von Azeroth sein, so hier leeren Domäne und sonst irgendwas. Oder, was ich auch überlegt habe, das könnten genauso gut die ursprünglichen Planeten sein, in denen die Titanen waren. Also Amatuls Heimatplanet, Eonas Heimatplanet und so weiter.
Oh ja.
Das kommt auch, glaube ich, von der Anzahl relativ gut hin.
Kann gut sein, ja. Müsste man mal durchgehen, aber ja.
Ja, oder ganz wild mit dieser Karesh-Theorie, die wir hatten. Das sind all die Planeten, in denen die Weltenseele Azeroth schon mal war.
Das ist schon so eine kleine, ne? Das ist schon so eine, na mal, ja. Was ist dein Bodycount, Azeroth? Hä? Was ist dein Bodycount? Haben wir einen Planetencount oder was? Nee, kann sehr gut sein. Und dass sie da die Titan vielleicht sogar ermächtigt hat? Glaubst du, kann es möglich sein, Azeroth war zum Beispiel in dem Urplanet, wo Amantul drin war, ist dort Austern gebrochen zum nächsten und daraus hat sich dann Amantul evoliert. Und dann ist sie zum nächsten, da kam dann Freya, Eona, dann zum nächsten, dies, das jetzt.
Oh,
und jetzt haben wir The Last Titan.
Theorie. Das ist eine sicke Theorie.
Und da kommt wirklich dieser Prahler raus.
Und dass das vielleicht auch so der Ursprung von Elune war? Dass nur bei Elune ist irgendwie was anders passiert als bei den anderen. Dass das irgendwie so war, dass bei den Titanen aus irgendeinem Grund immer Ordnung gewonnen hat. Aber bei Elune
hat immer Ordnung gewonnen? I don't know. Also Eona und Agrama sind nicht Ordnung. Überhaupt nicht.
Ja, kann man drüber streiten. Das Ding ist, du kannst ja die Titanen in Aesir und Vanir ordnen.
Ja.
Also, es gibt einmal diese weiß-silbernen Titanen mit metallischer Haut. Mhm. Und dann gibt es die Titanen mit bronzener, brauner Haut. Und das sind quasi die Ordnung von Titanen. Und man kann die ziemlich genau aufteilen. Also es ist jetzt nicht so, dass eigentlich ist nur Eona ein Streitfall aus meiner Sicht, wenn es um Hautfarbe geht. Ne? Also Norgannon, Golganeth und Amantul sind weiß-silber. Kaskorov, Agrama, Sargeras und Eona sind bronzebraun. Und Eona hat halt so einen grünen Schimmer. Deshalb, Eona ist so ein Streitfall. Aber im Wesentlichen kannst du dir diese zwei Kategorien aufteilen. Und das muss ja auch irgendeine Bewandtnis haben. Und ich habe nie einen guten Ansatz gehabt, welchen. Also ich habe so oft versucht, irgendwie was zusammenzureimen, aber metallisch und Erde, aber
I don't know. Ich sage auch immer noch, weil wir ja die Liebe haben zwischen Elune, dass Elune vielleicht doch noch mal irgendwas anderes war, was auf dem Weg vielleicht gekreuzt wurde. Vielleicht gab es so eine Art Zwilling in dem Planeten, wo Eona drin war. Oder ein Doppelkind. Ist halt nicht Zwilling in dem Sinne, weil sie gleichzeitig geboren werden, sondern eins war schon weiter evoluiert und eins nicht. Und Elune hat es halt nicht ganz geschafft und ist so eine, nicht materialisiert worden, sondern...
Wir haben ja jetzt diese Elune-Nahir-Geschichte, aber diese Elune-Nahir-Geschichte, also für mich ist das nicht so eindeutig, wie einige Leute tun. Also sehr viele Leute lesen da drin, hey, da steht ganz eindeutig, Eona hatte eine Liebesbeziehung mit Elune. Ich finde, das steht da nicht. Genau, da steht nur irgendwas von Liebe füreinander zueinander.
Ja,
das kann
Zuneigung, das kann alles sein. Ja.
Das können Geschwister sein, das können Mutter-Kind-Beziehungen sein.
Ja, deswegen sage ich ja, stell mal vor, das waren Geschwister in diesem Planeten. Und der ist dann evoluiert und daraus ist Eona, weil die war die Größere, die war die Stärkere. Und sie hatten halt auf ihrem Planeten von mir aus Bäume, Äste. Da war Garnier drauf vielleicht. So der erste Baum, der war auf ihrem Planeten einfach. Und den hat sie mitgenommen immer, um immer Elune bei sich zu haben. Der originale
Wortlaut, ich habe ihn nochmal rausgesucht, da steht in honor of her great love. Ja. Und ja, ich weiß, die große Liebe.
Das ist nicht Beziehung und muss nicht Beziehung. Kann, aber muss nicht.
Es tendiert schon stark dahin und ich weiß, dass es dahin tendiert.
Es kann ja auch eine Liebesbeziehung innerhalb des Planeten so zum Beispiel sein. Auch geht ja auch, dass es ein Pärchen aber war oder
so. Da steht nicht sowas wie, was weiß ich, in Honor of her Wife oder irgendwie so.
Ja, also, ja, genau.
Da ist kein eindeutiger Ehefrau oder Freundinbezug oder
Partner.
Ja, deswegen. Oder da steht nicht, sie waren in love mit each other oder sonst irgendwas. Nee, da steht halt her great love. Das ist so,
Und das ist das, wo ich mir meine, guck mal, dann hat sie so, war sie vielleicht mit ihr in dem Planeten, deswegen hat sie auch als Einzige die Verbindung. Und sie hat diesen Baum halt mitgenommen, wo vielleicht noch ein Teil ihrer Seele oder was auch immer ist. Und daraus hat sie, oder das hat sie in den smaragdgrünen Traum gepflanzt. Elune war vielleicht nie von Anfang an im smaragdgrünen Traum drin. Sondern sie hat sie da reingepflanzt, weil das ein Ort ist, wo sie überleben kann. Wo Elune überleben Elune kann. Um
vor Sargeras zu verstecken.
Nein, vielleicht auch. Generell einfach nur, weil da kann sie überleben. Das war ja noch bevor Sargeras überhaupt böse wurde vielleicht. So, sie musste was schaffen, wo sie diese Seele mit reinpacken kann. Quasi. KI. Wäre schon cute.
Aber
warum dann die Kinder von Elune Nachtelfen? Das ist halt auch immer noch so ein Punkt, der halt noch so höchst interessant ist, ne?
Ja, also dieses mit Nacht, also Elune wird häufig in Nachtelfengestalt oder Elfengestalt dargestellt. Das kann ein, heute gibt es auch ein Wort für, aber das kann aus dem Falschglauben heraus entstehen. Ne? Also so wie in Kirchen in Deutschland, beispielsweise Jesus häufig weiß dargestellt wird.
Ja.
Jesus war die historische Persönlichkeit. Jesus war mit großer Sicherheit nicht weiß, sondern nicht was dort. Wir hier tun ist, genau, was wir hier tun ist, wir gehen von unserem Phänotyp aus und extrapolieren das auf unsere Götter. Und das könnte sein, dass sie diesen gleichen Fehler die Nachtelfen machen oder Elul sieht tatsächlich aus wie eine Elfe. Das kann auch sein.
Ja. Halt auch naja, noch. Muss ja nicht unbedingt Elfe sein, sondern eher wie die Drachen Dingsbums. Da ist jetzt immer Ansehen Dings da.
Antlitzgestalt, ja.
Ja, vielleicht sind auch daraus die Nachtelfen erst geformt worden.
Ja, also vielleicht den Elfen ähnlich, zum genau. Meinetwegen die langen Ohren und Augenbrauen sind gleich, aber ansonsten ein bisschen anders.
Ja, genau. Das kann ja gut sein. Und dann, ja, und zur Energiequelle oder um das zu binden, brauchst du Blue Moon und White Moon halt, ne? Mhm. Aber dann könnte White Moon ja auch noch was anderes sein.
Ich meine, das Spannende ist ja auch, kann auch keiner Zufall sein, aber wir sprechen von zwei oder drei Ringen.
Ja.
Und wir haben zwei oder drei Himmelskörper, je nachdem, ob wir zwei Monde betrachten oder auch die Sonne mit hinzunehmen. Das heißt, da haben wir wieder diese zwei oder drei Sachen, die um Azoth kreisen, in verschiedener Hinsicht, beziehungsweise um Azoth kreisen. Dazu muss ich dazu sagen, ich glaube, dass das Sonnensystem in Anführungsstrichen, das Sternsystem, das System von Azoth ein geozentrisches ist. Aber das Azoth in der Mitte ist und nicht die Sonne. Aber kann auch Quatsch sein, aber das
schwierig.
Ja,
weil sie hat sich niedergelassen an einem Ort, wo eine Sonne ist.
Ja. Richtig.
Ja, schon schwierig, sich dann zu sagen, ey Sonne, du drehst jetzt um mich.
Ja, wir haben nur zum Beispiel dieses Sanktum von den Blutelfen.
Ja.
Da haben wir so eine Art tatsächliche Sonnensystemdarstellung.
Ja.
Wir haben, ich glaube, noch so ein paar andere Sachen von Titan, die deuten darauf hin, aber es ist nicht so eindeutig, finde ich. Zumindest wüsste ich keine eindeutigen Sachen, was das Thema betrifft, leider.
Ja. Ja, es bleibt aber auf jeden Fall ultra spannend. Auch, dass Ysera, als sie gestorben ist, als Sternbild oben verankert wurde. Das ist auch immer noch so ein Ding da drauf, ne? Wo du wieder denkst, wait, what?
Was sehr dafür spricht, dass Sterne im WoW-Universum eine Sonnen sind.
Was aber auch interessant ist, ne? Just saying, die Schwächung der Wächter und eventuell der Titan geht damit einher, denke ich, ne, dass sie zum Beispiel Viranov mit einem Handschlag einfach Odin kalt gemacht hat. Das ist ja wirklich, das ist immer noch so ein Punkt, wo ich mir denke, wir haben immer gedacht, Bruder, die Wächter sind die absolut crazysten. Wenn wir uns mit denen verscherzen, haben wir wirklich Arschkarte.
Das ist tatsächlich interessant und krass, weil die Implikationen daraus, die sind, okay, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit Logik an der Stelle. Es könnte sein, dass es noch unbekannte Variablen gibt, sowas wie Viranov ist halt Eis und Odin ist halt Feuer und deswegen war ist so ein bisschen
gekrittet.
In Pokémon-Sprache ist es sehr effektiv. aber dabei? Es könnte ja genau, aber es könnte auch wenn jetzt keine unbekannten Variablen hier eine Rolle spielen, sondern es ist wirklich einfach nur ist, Viranov ist stärker als Odin.
Ja.
Odin war stärker als Ragnaros. Odin war zumindest in Kombination mit Loken und Tyr und so weiter auch stärker als die alten Götter.
Ja. Was ist dann Viranov? Und jetzt wurde sie erst empowered. So, hallo? Wo wollen sie noch hin? Der Aufzug hält ganz oben. Also sie wäre jetzt auf Titan-Level eventuell.
Ja. Also jetzt würde ich sagen, mit dem Power-Up, ich glaube, niemand auf Azoth kann sie aufhalten. Also ich wüsste jetzt nicht. Zumindest im Einzelkampf keine Chance mehr. Nee. Ich wüsste, Khadgar, Jaina, nö. Ich glaube tatsächlich nicht.
Keine Chance.
Ich wüsste nicht wie.
Die ist so abstrus mächtig jetzt. Und auch wie krass muss jetzt Alexstrasza quasi sein? Wir wissen, dass Alexstrasza eigentlich eine ultra krasse Braut ist. Die hat schon wirklich, wirklich Power auf die Beine.
Übrigens, Nostormu ist jetzt wirklich mächtig, ne?
Oh ja.
Also vorher war er ja nur theoretisch mächtig. Er war ja immer dieser, oh, ich kann in der Zeit zurückreisen und damit könnte ich alles verändern, aber ich mach's nicht, weil Amantula hat mir das verboten. Aber jetzt mit diesem Abkommen mit dem ewigen Drachenschwarm, dass man unter bestimmten Voraussetzungen ja doch was an der Zeitlinie machen kann.
Und dem Power-Up.
Ultra gefährlich.
Und dem Power-Up, dass er weiß ja jetzt literally auch, dass dass nicht unbedingt nur die Titanen das Wahre sind, sondern alles andere. Das bricht halt noch viel mehr so. Boah, ich will gar nicht in Nostormus Birne gerade sein.
Und auch jetzt mal so aus einem rein psychologischen Aspekt heraus, Nostormu lebt ja nur, weil Chromie gegen Amantus Gesetz verstoßen hat.
Ja.
Und Nostormu weiß das.
Ja.
Glaube ich zumindest, dass er es weiß.
Ja, also, ja doch, sie sagt
es ja. Das lässt dann, glaube ich, schon zweifeln an seiner Gottheit, wenn die einen tot sehen will.
Ja, wir hatten nicht nur das, also das so viel. Und jetzt kommen wir noch mal darauf, Furorion, Lai Shen. Das ist was, wo ich heute Morgen schon mal ein bisschen drauf rein bin, wo auch Belulah im Video ja drüber geredet hatte. Finde ich ganz interessant, weil in Mists of Pandaria bin ich halt wirklich ganz, ganz nicht zu Hause. Also, Lai Shen hat ja die Macht absorbiert von Raden.
Ja.
Furorion hat die Macht absorbiert von Lai Shen. Zumindest irgendwie ein Teil am Herzgenuckel oder sowas. Und dadurch hatte Furorion einen kurzen Blick auf Amantul, weil Amantul war in der Zeit ja in Raden drin gewesen. Und das ist doch eigentlich mehr als crazy und Furorion zeigt davon gar nichts, oder?
Ja, das Problem ist, die Titanwächter, bei denen war das ja so, dass die Seelen der Titanen in sie hineingeflogen sind und das Erste, was passiert ist, ist, dass sie gespürt haben, dass sich was, genau, dass sie nicht klar kamen. Sie haben gespürt, dass sich was verändert hat, es hat sich was erschüttert und das hat, die mussten dann erstmal meditieren und sowas alles, bis ihnen das bewusst wurde. Und möglicherweise ist das bei Furorion ähnlich. Also, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass Furorion irgendwie alles weiß, was Amantul wusste oder irgendwie sowas.
Ja, das kann
sein. Ich fürchte, so funktioniert das nicht. Aber Furorion hat bestimmt eine gewisse Ehrfurcht oder so. Also, ist sehr schwierig, aber ich glaube, was wirklich überbleibt, sind so starke Emotionen. Das ist wahrscheinlich das Erste, was sie entschlüsseln können. Und da ist ja so, Amantul weiß bestimmte Dinge über Azoth. Amantul weiß bestimmte Dinge über Sargeras. Und in dem Moment seines Todes wird Amantul auch wahrscheinlich viel Furcht und Ähnliches gehabt haben. Das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe gewesen sein, warum das zum Beispiel auch die ganzen Titanwächter ausgenockt hat. Was die da, die haben nicht nur die Seelen von Göttern in sich gehabt, sondern das waren Götter, die um Todesangst hatten in dem Moment, in dem sie. Ja, also das war dann wahrscheinlich extrem überwältigend. Furorion kam darauf aber, soweit ich das mitbekomme, komplett gut klar.
Ja, aber er hat sich eingeordnet.
Ja, er hat es gar nicht eingeordnet, soweit ich weiß.
Genau.
Also, ich wüsste nicht, dass er irgendwas dazu mal gesagt hat.
Also, warum ich überhaupt generell das Thema gerade anballern will, ich bin mir mehr denn je sicher, dass Mists of Pandaria The War Within ist.
Es gibt auf jeden Fall sehr große Überschneidungen. Ne, also Mists of Pandaria hat ja als Oberthema einmal den Krieg zwischen Horde und Allianz. Das ist nicht dabei. Dann ein weiteres Oberthema ist das Schar und die inneren Dämonen. Also das wird über die Pandaren erzählt und über das Schar. Und das ist auf jeden Fall Thema in The War Within.
Yes.
Also,
das ist das umgesetzt heißt, Beledar. Yarati und ihr Glaube. Das ist das.
Ja, aber es ist auch alle anderen Charaktere.
Also ja,
auch
freilich,
Anduin und so weiter, freilich. Die mit ihren eigenen Sachen zu kämpfen haben. Und das wird uns in Mists of Pandaria ja auch immer wieder erzählt. Jedes Mal, wenn wir irgendwie Angst haben oder wenn wir aggressiv werden, kommen diese Schar-Dinger da. Schar des Zorns, Schar des sonst was. Schar der Angst und weiß ich nicht was alles. Und das, jetzt haben wir quasi nicht diese Schar-Dinger da, aber wir haben schon dieses, hey, wir kämpfen alle mit uns selbst Thema. Sehr, sehr stark. Wir haben aber noch mehr. Wir haben Tal der ewigen Blüten, was ein Forschungsgebiet der Titanen war. Und wir haben jetzt auch in The War Within haben wir wieder diese Lebenswurzeln und dann in Verbindung mit den Trollen. Es ist ein bisschen anders, aber ich glaube, es geht schon darum, dass wir hier halt eine Domäne des Lebens haben. Und dann haben wir die Mantis und die Mantis sind ganz klar die Neruba in dem Fall.
Ja, nicht nur, aber ich denke auch zum Beispiel größer. Guck mal, vor Mists of Pandaria war eine echt krasse Sache, oder? war der Kataklysmus.
Das stimmt.
Und wir hatten jetzt davor, nicht Dragonflight, darf man jetzt nicht sehen, aber Shadowlands, darauf münzt er ja. Dragonflight können wir wirklich, das wissen wir, das ist so ein Zwischen-Add-on, sollte ein bisschen was erzählen, dient das Storytelling, Drachen aufbauen, bla bla bla, runterkommen und die Playerbase wieder abholen. Wissen wir alle, ne? Features ändern vor allem. Dafür brauchten sie diese Erweiterung, um Features zu verändern, um generell Updates in World of Warcraft reinzubekommen. Die brauchten da. Du kannst nicht eine krasse Story und sowas bringen. Geht halt nicht. Und aber da fängt die Parallel schon an. Cataclysm und Shadowlands. Von mir aus auch nimm das Schwert damit rein. Es scheint, als ob Chris Metzen seinen damaligen Gedankengang jetzt finalisieren möchte. Ne, wie gesagt, schon Schar, auch Baum, ne, Wurzeln, die Bäume in der Tonglong-Steppe und in der Schreckensöde im Mist of Pandaria sind absolut Weltenbaum-ähnlich, haben Namen, eigene, große. Dort ist das Schar ja stark gewesen und auch dort wurden die Mantis ja, sag ich mal, beeinflusst dann von Yashara. Und da, wie gesagt, Titaneinrichtungen, die bis tief runtergehen. Wir haben dort eine Herzkammer. Aber gut, das ist die Herzkammer von Dingsbums. Aber wir haben halt super viele Sachen, die halt auch passen. Neues Volk, was entdeckt wurde, oder einen Pandaren, uralte Sachen, Mogu und sowas. Das kriegen wir gerade alles so ein bisschen mit. Nur, dass Chris Metzen das jetzt direkt ausspielt. Also, so fühlt es sich gerade an. Das ist ein wirklich krasser. Das war sein Masterplan, glaube ich, damals gewesen. Und er konnte es halt nicht zu Ende spielen.
Interessant daran ist ja auch, dass die geografische Lage in der Nähe ist.
Ja.
Das könnte natürlich Zufall sein, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Nee.
Es gibt ja auch die ganz alten Warcraft-Karten, also Azoth-Karten. Und da war schon damals an der Stelle, wo wir jetzt sind, halt Uldua. Ja, das heißt, da wurde nochmal viel verändert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Chris Metzen schon lange im diesen Südosten, wo wir jetzt unterwegs sind, auch mit Khas Algar, dass er schon lange da was vorhatte.
Ja.
Dass das einen spezifischen Grund hatte. Und auch nochmal Thrall zu zitieren, der ja auch Chris Metzen ist, das Schwert hat etwas Bestimmtes getroffen. Das ist nicht durch Zufall da, wo es ist. Ich glaube, da im habe ich Osten, das Südwesten ist es natürlich. Südwesten, da ist auf jeden Fall irgendwas ist da. Und das kann im Untergrund sein, deswegen ist die Position vielleicht auch nicht so ganz genau. Maybe die Ringe, maybe ist da so irgendwas noch anderes.
Einen Riss, ne? Er hat vielleicht den leeren Riss schließen wollen, Sargeras, der da unten ist. Das kann auch noch sehr gut sein. Und wie gesagt, der Old God, und da ist ein Old God, können wir sagen, was wir wollen. Aber wir haben einen Old God in Askeit. Da ist einer. Da brauchen wir gar nicht lange drüber schnacken. Da ist ein Old God.
Also, aber wenn da kein Old God ist, dann
ja, es, wenn dann es ist fünfte. Einer. Aber sind es vielleicht fleischliche Überreste von N'Zoth? Die bis dahin ragen.
Also von der Karte, die wir vom Schwarzen Imperium haben, ist es Cetun.
Oder Yashara, es passt beides.
Ja, Yashara, okay, Yashara kommt noch, geht noch so gerade so. Ja, kommt noch gerade so in Frage. Ja.
Und das könnte es halt wirklich sein. Ich meine, erinnere dich an das Buch Verbotene Insel, dass die Titanen nur lügen und der Brunnen ist nicht entstanden durch die Titanen.
Ja. Kurze Frage, ne? Es gibt ja diese Karte von Alt-Kalimdor.
Ja.
Wir sind jetzt hier im Südwesten unterwegs. Wir dürfen nicht vergessen, die Kontinente wurden auseinandergesprengt. Das heißt, die sind vielleicht sogar noch ein bisschen nach Westen und Süden und so weiter gedriftet. Was siehst du unten links? Also, da wo.
Der
Fluss? Südwestlich. Nee, also hier, also außerhalb der kontinentalen Masse quasi im Wasser. Ist das ein Kompass? Ist das irgendwas anderes?
Ach so. Ja, das ist dieses typische Sternenkompass-Ding, ne? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Das haben wir oft. Das sind auch die Stars, die in Heilsturz und so benutzt werden.
Ja.
Und da ganz unten links hast du natürlich Halbmond im Mond, ne?
Ich meine, es könnte nichts sein, ne? Aber es ist ungefähr die Position.
Ja, aber es ist so ein typisches Kartending, so. Das steht da drauf. Interessant ist aber, ne?
Ja.
Dass rechts unten ein Flugschiff ist.
Mhm. Von den Goblins ist das, glaube ich.
Nein. Ja, ja, kann man denken. Aber die Arati benutzen die auch komplett, ne? Okay. Und als er die Chroniken rausgebracht hat, war Mist of Pandaria, ne?
Nee, Legion. Also Chroniken Band 1 ist Legion.
Echt? Band 1 ist Legion gewesen?
Ja. Safe.
Ist das noch nicht so alt? War das nicht?
Nee.
Die kamen auch zackig nacheinander, ne?
Ja, ich glaube immer ein Jahr.
Ja, aber stell mal vor, wusste damals schon, dass der das so macht mit diesen Zeppelin, mit den Arati und so. Das hatte der einfach schon vor. Auch, wie gesagt, dann passt ja auch Yashara. Das passt ja. Wenn wir daran denken, dieses Buch, Verbotene Insel, dass die Titanen das gerade gar nicht wirklich getan haben. Oder er vielleicht wirklich nur den Kopf abgerissen hat. Von Yashara oder sowas. Dann liegt da unten der Körper.
Oh, das könnte auch sein. Ich meine, das Herz wurde weggeschlossen von Ra. Aber der Rest, wo ist der Körper, ne? Ja.
Überleg mal, auch wegen dem Baum. Überleg mal, nur Amantul wusste vielleicht, wie groß die Infizierung der alten Götter ist. Nur Amantul wusste das. Eona wusste es nicht und hat deswegen den Baum dahingesetzt. Und deswegen hat Amantul ihn schnell rausgerissen. Weil er wusste, oh nein, 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 der Yashara kann, ne, die können sich erreichen. Oder weil der Riss da ist. Die wissen ja auch, der Riss ist da unten.
Mhm.
Da ist eine Sonne, ne? Genau an der Stelle.
Genau an der Stelle. Also genau an der Stelle, das ist aus dem RPG, aus dem Pen and Paper, wo sehr viel Lore drin geschrieben steht, was dann irgendwann wahr wurde. Und genau an der Stelle, wo Khazad-Dûm ist so eine Sonne oder sonst irgendwas.
Das ist auch die Standard-Classic-Karte, oder nicht?
Die Standard-Classic-Karte sieht ein bisschen anders aus, warte.
Aber da ist eine Sonne.
Genau, aber da ist die auch drauf, ja.
An der
da
ist Stelle die auch drauf,
ja.
Ist eine fucking Sonne.
Da ist die auch drauf.
Imagine, wie gut einfach.
Das ist Classic. Das ist halt sehr ähnlich wild, zum RPG.
Oder?
Ja.
Das ist schon sehr aber, ja. wild. Das ist schon sehr, sehr wild. Also wie gesagt, das zeigt ja nur noch mehr, dass Chris Metzen den Bums schon langer Hand geplant hat. Schon wirklich langer Hand. Und dann lass uns jetzt in dem Punkt, sie haben nicht ohne Grund uns Remix Mist of Pandaria gegeben. Lass uns, und das ist leider jetzt schon, wir sind schon ein bisschen spät, aber geht noch. Aber das wollte ich dich auf jeden Fall, weil wie gesagt, ansprechen. Klaxi, der Baum, die Mogu, ja. Das alles muss doch so eine krasse Verbindung eigentlich haben dann. Weil actually wollte er vielleicht ja genau damit dahin, wo wir jetzt hinkommen. Also können wir uns vielleicht ja schon ableiten.
Die Geschichte mit den Mantis und Klaxi ist halt auch wieder wie mit den Nerubern. Es gibt eine Königin, es gibt irgendwie zwei Fraktionen.
Und die eine war ja auch
sehr
genau.
mächtig, die andere nicht.
Auch so. Die Königin musste gestürzt werden, weil sie ja besessen ist. Genau wie die jetzige.
Ringen, ich sag das ja immer wieder. Es ist immer die gleiche Geschichte mit anderen Charakteren und so. Natürlich verändern sich auch Sachen, aber es sind schon grundlegend immer wiederholende Muster.
Dann auch, ne?
Ja.
Ich habe Fragen. Ja, Mist of Pandaria, schwierig. Garrosh geht ja diesen Weg lang. Und zwischen den zwei Hauptstädten, ne? Da im Tal der, Goldene Lotus-Dings da. Die Pagode. Und da geht er lang und da wirft er ja dann was rein. Und dann kommt ja das Schar da raus. Was ist das für ein gottverdammt mächtiger Brunnen? Weil aus dem ist dann alles implodiert.
Das ist auf jeden Fall, also wir wissen, dass als der Brunnen der Ewigkeit zugezimmert worden ist, also Yashash wurde rausgezogen und dann haben die Titanwächter und die Titanengeschmiedeten einen Brunnen um das Loch gebaut. Und aber in der Zeit sprudelte Azerith oder das Lebensblut Azeroths, muss ja jetzt nicht Azerith sein, egal, sprudelte raus und das floss aber in verschiedene Gebiete hin. Und es wird angedeutet in den folgenden Absätzen, die darüber handeln, es wird angedeutet, dass die Orte, wo sich das gesammelt hat, dass das zu den Forschungslaboren von Freya wurde. also Scholosa-Becken, Tal der ewigen Blüten und Ongoro-Krater. Und der Tal der ewigen Blüten ist dann wahrscheinlich einer der Orte, wo sich tatsächlich viel von dem Lebensblut Azeroths dann gesammelt hat.
Also was im Brunnen da macht?
Ja, es war ein Brunnen der Ewigkeit, Ableger oder so ähnlich. Nicht gesegnet mit Elun und so weiter, weil die Nachtelfen haben damit nichts zu schaffen. Ja. Ansonsten ist es, es hätte ein Brunnen der Ewigkeit sein können, hätten die Nachtelfen und die Drachen da ihr Ritual gemacht und sonst irgendwas, aber ist nicht passiert.
Deswegen auch die Weisheit, ja, der Pandaren, ne? Ähnlich wie andere Wesen, die Azerith berühren. Also auch den Weg, den Garrosh gezeigt wurde. Gut, das war von Yashara dann. Okay, aber das ist ja.
Es gibt übrigens noch ein paar andere interessante Dinge. Und zwar die Pandaren. Oh, ich glaube, das ist richtig, was ich jetzt sage. Es ist auch schon lange her, als ich das gelesen habe. Die Pandaren, die waren ja Sklaven der Mogu.
Ja.
Und die Mogu haben den Pandaren, glaube ich, verboten zu schreiben und so weiter. Die haben ihre eigene verboten halt ihre Sprache und ihre Kultur auszuleben. Aber die Pandaren haben sich extrem schnell wieder davon erholt. Mhm. Und das könnte tatsächlich auch damit zusammenhängen, dass sie an diesem Wasser und so weiter von am Tal der ewigen Blüten waren. Ähnlich wie die Trolle sich zu den Nachtelfen entwickelt worden sind und wo auch ihr Intellekt geschult worden ist.
Ja.
Also, als Anmerkung.
Ja, Elegon. Auch ein Beobachter. Wie viele Beobachter wollen wir eigentlich noch auf Azeroth haben, by the way? Auch ein Beobachter. Elegon,
super strange. Vor allem, weil er nicht humanoid ist, im Gegensatz zu allen anderen.
Genau.
Ja.
Ist es, glaubst du, dass die Beobachter wirklich von den Titanen stammen?
Also es gibt eine interessante Sache, und zwar Rigolon, Elgalon, Algalon, das sind diejenigen, die wir Pan-Namen kennen.
Ja.
Die weisen dieses Namenspattern auf mit On am Ende. Es gibt einen Titan, der auch das hat, Norgannon. Und Norgannon hat zusätzlich den Titel, Moment, ich guck's nach, irgendwie Herrscher über die Sterne oder Meister der Sternmagie oder so ähnlich. Keeper of Celestial Magics, also Hüter der
Sternenmacht. Genau. Können wir kosmische Macht schon sagen, glaube ich.
Genau, und jetzt kann man entweder die Titanen haben die versklavt oder sie haben sich, Norgannon ist derjenige, der sich mit ihnen angefreundet hat, oder die Titanen haben sie erschaffen, dann, oder Norgannon hat sie dann entsprechend erschaffen. Ich persönlich glaube oder fände die Idee cool, dass die Titanen ebenfalls Konstellare waren. Und was passiert ist, ist, dass sie nach Zeref Ordos gekommen sind und sich dort neue Körper geschmiedet haben. Und so sind sie an ihre Körper gekommen.
Ja, kann sein. Sehe ich nicht so. Sehe ich nicht so. Ich denke eher, diese Gerätschaften, diese Titanenmaschinen waren alle schon da. Und die haben halt diese benutzt. Und das waren halt abgespeicherte Programme. Rigolon, Elgalon, wobei Rigolon immer noch, warum ist der im Mausoleum? Wo ist das Mausoleum?
Haberon gibt's auch noch. Mir ist noch gerade einer eingefallen. Haberon, das kennen wir auch per Namen.
Wo ist der nochmal?
Im Maw of Souls von Helia.
Ja.
Zweiter Boss oder erster Boss?
Ja, genau.
I don't know.
Dass sie die eher nur als Programme umprogrammiert haben, um halt Azeroth zu schützen, wenn da was passiert. Das denke ich mir eher. Aber ansonsten finde ich, müssen doch da wesentlich mehr Zusammenhänge sein zwischen The War Within und der jetzigen.
Es gibt übrigens, in Hearthstone Lore gibt es noch ein paar weitere, ne? Es gibt zum Beispiel Orion, auch wieder On.
Ja.
Es gibt aber auch, da verweisen auch gerne mal Leute drauf, es gibt auch eine weibliche. Harbinger Celestia.
Ja.
Ein bisschen schwierig auszusprechen als Deutscher. Die, weil sie halt den Harbinger-Titel hat. Und wir fragen uns immer, was Xalatas ist und so weiter. Manche Leute sehen hier, dass das vielleicht Xalatas sein könnte. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Es hat gewisse Ähnlichkeiten. Ne? Sie hat auch so Sternkonstellationen und sonst was, genauso wie wie Xalatas, und sie hat den Harbinger-Titel. Ja, also klar. Könnte sein, aber I don't know.
Ja, schwierig. Schwierig. Ich meine, hatte ja auch schon mal die Implikation, dass sie ein Wächter oder sowas halt ist. Ne, wir müssen immer noch das, was. Ich meine, wie gesagt, wir merken ja gerade eben, die Bücher, die wir irgendwo ad acta gelegt hatten, Amirasil Uldermann, hatten wir ja erstmal wieder ad acta gelegt, weil wir gesagt haben, okay, haben sie gelöscht oder sonstiges. Aber ich glaube, die sind wichtiger denn je. Gerade eben. Elunathir. Dass Odin Truppen schickt an irgendeine Küste, die wir immer noch nicht sehen. Das ist halt super Stranges. Immer noch.
Wir dachten so, okay, diese ganze Avaloren-Geschichte und so weiter, das wird nicht. Also, das passiert nicht. Und jetzt denke ich mir, Avaloren ist einfach das, jo. Da, wo die fucking Arati sind.
Ja, aber was ist dann so. Noch? Was ist dann noch?
Ja, ja.
Und warum
kommen wir nicht hin? Da ist ein grüner Drachenschwarm, gegründet von dieser Drachen, die da weitergeflogen ist. Aber dann waren da.
Das Krasse ist, dass wir nicht zurückkommen. Ich habe dir von dem Magier erzählt, der einzig überbliebene Magier in Halssturz von den Arati, der ja nie in Portalmagie eingeweiht wurde. Und der hatte ja versucht, dann Portale zu erschaffen und sich das beizubringen. Und der wird dann ermordet. Der wird ermordet. Das heißt, sie haben keinen einzigen mehr, der ein Portal dorthin machen kann, wo sie herkommen. Was halt strange ist. Als ob sie die Arati nicht bringen wollen, erstmal. Das sieht doch stark danach aus, dass es keine Zone wird oder so, die Arati. Aber das kannst du nicht als Zone bringen.
Wäre komisch.
Ja, das müsste ja ein. Also, es müsste schon ein Kontinent sein.
Also, was du machen könntest, ist, wir sind da und die schmeißen uns da wieder raus. Wir dürfen da nicht bleiben, deswegen erforschen wir nur ein Gebiet, würde man sagen.
Oder es ist nur so eine Lichtkuppel. Eine Lichtkuppel und außenrum ist halt schwarz, leere Schatten. Ja, aber das passt alles halt immer noch nicht so ganz rein. Das passt immer noch nicht so ganz rein. Ich würde mich freuen, wenn wir Azeroth wirklich in so eine Art Avatar stecken, sie ist in so ein komischer Drache oder sowas. Das würde mich schon, wäre schon geil. Würde Azeroth ein bisschen komisch machen. Für mich klingt
das nach etwas, was sehr viel Potenzial hat, einen zu enttäuschen.
Definitiv. Ja, es ist schwierig. Es ist ultra schwierig. Nochmal kurz zu dem Buch angebrochen. Dass ja auch hier wieder eine Vereinigung stattfindet, eine neueste Kurzgeschichte, Moira Taurisien, Furchtbrecher, der Streitkolben von Magni, der jetzt zu Dagran dann irgendwann kommt. In der Kurzgeschichte ist die Rede von einem Schild, der von allen Zwergenstämmen eben ist und eine Nachricht von den Urzwergen ist oder den älteren Zwergenvölkern ist. Die sagen, ihr seid alles Narren, ihr sollt euch bitte vereinen. Also wir sind gerade voll auf dem Kurs vereinen, auch bei den Zwergen, egal wo. Vereinung ist ganz, 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 ganz wild gerade eben. Wie krass siehst du die, wir haben jetzt ein Add-on, voll mit Zwergen. Das ist ja schon wirklich viel für die letzten 20 Jahre World of Warcraft, so viel haben die Zwerge noch nie bekommen. Siehst du da so krass Potenzial jetzt für Dragran? Weil wenn, dann müssen sie es jetzt bringen, oder? Weil danach ist scheiße. Du kannst nicht noch mal so viel Zwerge bringen wie jetzt.
Ja. Ja und nein. Also ich glaube, sie machen's. Und ich glaube, es wird uns enttäuschen. Also ich fürchte, das wird so nebenbei behandelt.
Dass Dagran der Imperator wird.
Ja.
Ja.
Ja. Ich fürchte, das wird so eine, weiß ich nicht. Also, wenn es gut läuft, wird es so eine Questreihe, wie der blaue Drachenschwarm bekommen hat. So ein Zwischenpatch.
Also, du räumst ihm aber auch gar nicht so eine krasse Wichtigkeit ein, merke ich direkt schon. Wenn das für dich das Höchste ist, dann machst du da nicht so viel Stunk drum, ne?
Nee. Mache ich auch nicht. Also ich glaube, die Zwerge sind natürlich wichtig und sie sind Teil der Geschichte, weil Chris Metzen muss irgendwie erzählen, dass da Titananlagen sind. Aber es geht um die Anlagen. Es geht nicht um die Zwerge.
Ja, klar.
Nur wenn die Zwerge halt da sind, müssen die Zwerge behandelt werden. Und da gibt es auch diese entsprechend coole Geschichte, dass es halt verschiedene Clans gibt und die müssen vereint werden oder auch nicht vereint werden. Und vielleicht zerstreiten sie sich am Ende des Tages ja auch wieder, wer weiß. Aber das kann man dann alles erzählen, das ist auch coole Lore. Aber das, worauf die Story wirklich hinläuft und das, was wirklich relevant ist für das Voranschreiten der Geschichte, ist die Anlage, die Titanenanlage und nicht die Zwerge selbst.
Ja, und alles, was drumherum ist, ja. Und sie sind halt Schlachtfutter. Wir brauchen halt Manpower und die können wir da easygoing kriegen. Also alles wirkt ja quasi dort wie, ey, wir brauchen Manpower, wo bekommen wir die her? No? Das ist ja das.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist ja das.
Ja, genau, okay. Genau. Aber das ist so wie dann wie bei der Armee des Lichts. Die ist halt da. Aber
ja, genau.
Die, come on, die? Es ist halt so, genau, es ist jetzt nicht so relevant unterm Strich, dass die jetzt da sind und wer das alles ist und so. Selbst die Charaktere, die dann einen Namen haben, selbst die reden tendenziell jetzt nicht so viel.
Ich meine, also Lotraxion zum Beispiel. Ja. Beste Beispiel, der Dude einfach.
Der hat irgendwie 5 Sätze gesprochen oder so und das war's auch. Also.
Ja. So, wir sind jetzt langsam am Ende. Ich habe noch eine letzte Frage für dich.
Ja.
Deine Gedanken zu Anduin wird nicht mehr der König von Sturmwind. Wird er nie wieder. Anduin wird der König von, naja, nicht der König, der Anführer der Streitmacht von Azeroth.
Also, dass Anduin nicht mehr König wird von Sturmwind, sehe ich sehr gut. Hm. Also, wir haben das Problem, dass dann das Menschenkönigreich in so einem leichten Machtvakuum ist. Wir haben zwar Thorarion, aber ich glaube auch nicht, dass er lange den Thron da besetzen wird.
Vor allem jetzt mal im Ernst, wenn Thorarion den Thron besitzt, ne? Okay, der steigt richtig zum König auf. Dann geht die Thronfolge weiter. Dann wäre ein Elf, ein Halbelf, wie bei den Arati, ein Halbelf als Führer der Menschen, schwierig.
Denkbar, aber glaube ich nicht. Ich fände es ganz spannend, wenn das dazu übergeht, dass Sturmwind nicht mehr die Königreiche führt, sondern aufgrund dessen, dass eben das Königreich Sturmwind geschwächt ist, dadurch, dass es keinen richtigen König mehr hat, hat Kul Tiras dann mit Jaina letzten Endes die Führung der Allianz. Das fände ich ganz spannend.
Boah.
Also das sehe ich auf jeden Fall, dass es halt Anduin nicht zurückkommt. Ich sehe das aktuell einfach nicht. Er ist zu viel mit sich selbst beschäftigt, mit dem Licht beschäftigt.
Und für Größeres.
Und er fühlt sich, glaube ich, auch nicht mehr verantwortlich für die Leute. Außer mit dem, mit der er unmittelbar zu tun hat. Das wurde auch in der Kurzgeschichte deutlich.
Ja, das ist auch in TWW immer wieder dieser Punkt. So, er stellt sich manchmal als König vor, dann sagt er ganz klar, nein, ich bin kein König mehr. Und das passt auch nicht und so.
Mhm. Genau, also ich glaube nicht, dass das nach Anführer von Azeroth, Streitkräften und so weiter sehe ich auch nicht. Ich sehe ihn nicht in dieser Militärrolle. Das ist ganz wichtig.
Nee, Hoffnungsrolle.
Die Hoffnungsrolle. Ja, das vielleicht schon. Als Messias, als
dieses Medivh-mäßig auch war, so Battle for Azeroth-Trailer. Ne, der hat zwar krasse Kommandanten wie einen Gen um sich herum, das wird dann Ferien sein und sowas, aber er ist so halt die strahlende, auserwählte Figur.
Das kann sein, aber Medivh sehe ich da auch nicht. Also Medivh ist halt ein Gelehrter.
Nein, ich meine eher so wie Medivh, ne? So dieses im Hintergrund agieren. Der ist jetzt nicht vorne und schwingt das Schwert und haut die Orks weg, sondern er steht da als zentrale Figur, die den Glauben bringt, das Licht bringt, die Fackel hält. Die Fackel einfach hält, dass wir gegen die Leere kämpfen können. Ich denke, dass er noch von Beleda oder sonst wem ermächtigt wird, dann golden scheint.
Also ich sehe ihn gerade als Paladin. Sprich, er ist im Fight, er erweckt die Leute wieder, er bufft die Leute und er mag krasse Reden schwingen, wie Uta oder so.
Ja.
Aber vergelter Paladin braucht wirklich niemand. Und da sehe ich gerade
Anduin. That's true. Nee, so sehe ich den auch. Der ist, wie gesagt, er hat super krasse Leute, um die Armee anzuführen. Aleria an vorderster Front, definitiv mit Ferien. Das sind super krasse. Wir haben Generals haben wir und Kommandanten haben wir mehr als genügend, die man militärisch dort einsetzen könnte. Anduin ist halt wirklich eher diese Galionsfigur, dieses er gibt uns die, solange er da oben steht, solange der kleine, wie heißt der noch, Mist of Pandaria, da hat er doch einen Namen, der Bauer oder so, solange der kleine Bauer oder sowas, solange er dort steht und die Fackel scheint, haben wir eine Chance zu gewinnen.
Vielleicht, kein Vergleich passt so richtig. Ich dachte gerade an Thrall, weil Thrall hat ja auch die Horde in eine neue Zukunft geführt und ähnliches. Ja. Aber er war nicht wirklich der Krieger, sondern wenn es um Kriegerkram ging, hatte er Grom an seiner Seite.
Ja, oder halt Garrosh dann hinterher, ja.
Genau, und vielleicht, auch wenn Anduin jetzt nicht König wird, deswegen passt der Vergleich nicht so richtig, dass Anduin schon in eine neue Zukunft weiß, dass Anduin schon vielleicht in die Selbsterkenntnis, dass er ein wichtiger Punkt für die Selbsterkenntnis ist, dass er darstellt, hey, wir haben alle unsere Probleme, der Kosmos ist beschissen und alles will uns irgendwie abfacken. Wir dürfen aber nicht den Glauben an uns selbst verlieren und irgendwie, dass er halt diesen Hoffnungsschimmer immer aufrechterhält. Ich glaube, das soll er alles symbolisieren.
Könnte sein, dass Tess das übernimmt, so die Königreiche? Nee,
die ist noch viel zu jung und
viel zu wenig.
Nicht etabliert genug.
Ich habe eine Idee heute gelesen, dass halt die menschlichen Königreiche bei den Arathi integriert werden.
Wenn, also kann passieren, aber wenn das passiert, dann dauert das. Also das ist nichts, was so schnell passiert. Also die würden sich ein Addon kennenlernen und vielleicht im nächsten dann oder so. Aber ich sehe nicht, dass ihr seid wieder da. Wir haben euch ja seit 7000 Jahren nicht gesehen. Jetzt sind wir wieder beste Freunde. Also ich habe 7000 Jahre jetzt ausgetauscht. Das sind auf jeden Fall 1000 Jahre oder so.
1500 bis 2000, hatte ich letztens noch geguckt. Okay. Wir wissen es nicht genau tatsächlich, wann die los sind. Gut, dann siehst du denn einen anderen Thronfolger außer Tyrolien gerade? Also wirklich Thronfolger in Sturmwind?
In Sturmwind nicht, nee.
Matthias also, Shaw oder sowas, das ist Quatsch.
Nee, Shaw ist Geheimagent, der will auch nicht mehr sein.
Wüsste da auch niemanden, der das könnte? Niemand, der da auch nur ansatzweise einen Namen hätte für, dass das passen würde auch. Da ist halt nichts.
Ja,
auch nicht Bolvars Tochter. Auch nicht, das passt auch nicht. Der Fatih ist halt zu verkohlt, das passt nicht. Der Arion ist auch ein bisschen zu tot. Und du hast da sonst keine krassen, namhaften Dudes mehr, ne?
Jetzt soll ich mal was richtig Böses sagen.
Was denn?
Karl Jamenity.
Das wäre geil. Endlich weg von der Horde. Ist okay. Kann man nehmen. Habe ich kein Problem mit. Nicht. Nein, auf keinen Fall. Aber ich sehe da tatsächlich wirklich gar niemanden, der. Und ich meine, Tyrallion bin ich mir ziemlich sicher, dass der nicht bleibt. Der wird nicht bleiben. So, der muss also,
ich habe auch gerade noch mal den Anduin-Stammbaum gesehen, aber da sind alle weg. So geht der Letzte.
Ja, und er kriegt auch keine Tochter jetzt mehr. Also kann natürlich sein, oder Sohn, kann natürlich sein, dass er jetzt noch irgendwie ein Kind kriegt, aber bis das erwachsen ist oder so, ich denke schon, dass Tyrallion innerhalb von The World So Saga sterben wird, weil der wird das emotionale Druckmittel für Aleria sein, damit sie komplett ausrastet. Was wir wahrscheinlich brauchen werden.
Ja. Ah, also man kann natürlich, also ich bin jetzt gerade so ein bisschen hier adligen Stammbäume parallel durchgegangen, kannst halt zu König Baratan zurückgehen. Und Baratan hatte eine Tochter in Lor, die hieß Taria. Und die hatte wiederum, das ist ja wieder die Mutter von Varian, aber die hatte doch bestimmt auch, also du weißt, worauf ich hinaus will, irgendwo wird bestimmt noch irgendeine Tante oder sonst was leben, aber das wäre super lame. Also niemand will eine Tante, die niemand kennt, als König oder Königin.
Ja, ich sehe, wie gesagt, das Einzige, was sie jetzt, aber da müssten sie jetzt Anduin an jemanden anbandeln. Und das kommt nicht, oder? Das Einzige, was ich mir noch nehmen könnte, das wäre halt crazy as hell. Anduin adoptiert ein Kind.
Das schon eher. Adoption sehe ich bei ihm. Liebe.
Nee. Also es kann schon sein, dass er mit
Feri ein Paar wird. Du musst dich erstmal selbst lieben und jemand anderen zu lieben. Und ich glaube, damit muss Anduin erstmal zurechtkommen.
Ja.
Ne?
Ich meine, das passiert jetzt, ne? Und wir haben schon diese Verbindung, falls es wirklich Ferien werden sollte, seine Partnerin oder was auch immer sich die Schreiber da denken. Dann, by the way, interessant, ich möchte jetzt, Ferien ist ja eine People of Color. Und ja. Da gibt's so ein bisschen Avance. Wir wissen ja, dass Chris Metzen hat ja Thrall geschrieben und personifiziert geschrieben. Und mittlerweile sehen wir ja so ein bisschen, oh, er ist rübergegangen zu Anduin. Ne? Dieses erneute Hoffnung suchen, erneute Hoffnung finden, das Umherirren. Das ist ja irgendwie quasi das, was ist danach mit Chris Metzen geschehen, bis er jetzt bei Blizzard wieder ist. Und er hat eine Frau, die ist es ebenfalls.
Oh, ich weiß gar nichts über Chris Metzens Frau.
Die, was heißt, ich kenne sie? Also man kennt sie, man kann sie kennen, Chris Metzens Frau. Sie ist, sie folgt mir, glaube ich, sogar. Aber es ist ein interessanter Punkt so. Ist ein ganz interessanter Punkt. Und das nächste ist ja, dass Ferin ein Waisenkind war. Und Ferin selber hat super viel mit den Waisenkindern zu tun, in Heilsturz und mit dem Waisenhaus dort zu tun. Also haben wir vielleicht ja dort.
Du meinst es auch wegen des Namen Lothar, auch wenn wir natürlich wissen, dass selbst wenn da eine Verwandtschaft herrscht.
Nein, das ist Milliarden, ne, genau, unwichtig. Aber wenn sie dort zusammen, weil sie ein Paar werden, nehmen sie vielleicht aus dem Kinderheim in Heilsturz, adoptieren sie vielleicht ein Kind. Da ist ein Kind,
ja, gut, zwei. Dann müssen sie dafür nicht mal ein Paar werden.
Muss nicht, ne, auf keinen Fall.
Es reicht ja, wenn Ferim zu Anduin sagt, hier, der will mit dir kommen oder der hat bei dir eine bessere Zukunft als bei uns, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, was kann alles Mögliche sein, eine Verbindung, die da irgendwie gebaut wird, weil wir haben auch zwei Kinder oben in der Etage in dem Kinderheim, die eine ganz coole Sturmbrecher-Anekdote droppen. Marvel, literally den gleichen Spruch wie Thor gedroppt hat, den droppt ein Kind da oben. Und da muss man entscheiden, wer ist, glaube ich, vor wem hat man mehr Angst, vor denen oder das. Also da gibt's sogar schon, dass sie Namen haben, dass sie Interaktion haben und so. Das wäre eine coole Sache, wenn was dahin aufgebaut wird.
Das Problem ist, wenn sie das machen wollen, dann ist es erstmal nur ein Kind, ne? Also nee, es wäre ja, nicht das erste Mal, dass auf dem Thron Sturm, wenn es ein Kind sitzt.
Genau. Ich meine, aber es wäre kein, Sturmwindkind, ne? Also von der Blutlinie her. Das ist schon crazy dann.
Oha, ich sehe jetzt schon, dass das einigen Adligen nicht gefallen würde.
Lady Presto comes again.
Ja, wäre auch witzig. Ja.
Aber fänd ich tatsächlich eine sehr höchst interessante Sache, da in sowas reinzugehen. Gut.
Ich fände es ja auch nice, wenn die Kirche des Lichts wieder entstehen würde. Aber das habe ich schon vor 50 Episoden.
Ja, aber das Problem ist, ja, mit Tyralon hätten sie es ja machen können.
Ja.
So krass, aber
mit Tyralion, ja.
Ja, aber da kommt nichts. Also, ja. die Umbauung der Welt, das ist, by the way, immer noch
warm. Aber sie könnten jetzt mit Heilsturz und mit den Arati
die heilige Flamme
eine Reformation im Glauben an das Licht
auf behandeln. Jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube sowieso, dass wir deswegen passiert auch sowas nicht, wie ein Sturmwind, dass da jetzt noch so groß angepasst wird. Klar, wir kriegen jetzt für die Erweiterung dann vielleicht in Midnight Silbermond und so angepasst, je nachdem wie. Und Nordend Ulduar kriegen wir vielleicht angepasst. Aber ich glaube tatsächlich, wir liegen mit unserer Idee, dass wir weiter wandern, wie auch immer, gar nicht so falsch. Und dass dann da alles richtig gemacht wird. Deswegen haben wir die ganzen neuen Gebäude. Ich meine, imagine, wir haben ja schon seit Legion haben wir in den Daten komplett neue Gebäudemodell für komplett Sturmwind quasi. Also für alles an Gebäude, was man braucht. Wir haben Türme, wir haben alles. Also entweder haben sie im Heimlichen wirklich schon Arati, das Dingsbums gebaut, dieses Empire. Oder weil wir weiter wandern. Und sie bauen dafür schon alles in neu. Also Ork-Gebäude und. Denn es sieht alles danach aus, dass wir das Arati-Empire nicht sehen werden. Und das können die uns nicht so verkaufen. Außer wir ziehen halt weiter. Dann ist die Erde futsch. Dann müssen wir auf den nächsten. Da kommen dann vielleicht auch die mit, die Arati. Wir retten sie und sie kommen mit uns und sind dann auch Teil. Das kann ja durchaus sein. Und halb elf Menschen kannst du dann als verbündete Völker bekommen und so. Ich meine, dadurch kannst du auch Menschen zur Horde bringen, just saying. Genauso wie wenn die Armani-Trolle sich vielleicht anschließen, du zur Allianz welche bringen kannst und so ein Shit. Aber
hör auf mit Menschen zur Horde bringen. Da darf Aleria darf nicht mal sagen, dass Horde und Allianz zusammenarbeiten
möchten. Ist so. Aber das wäre halt sowas, ne? Halb Elfen, halb Menschen. Und das kann halt wirklich passen zu unserem letzten Ding, dass wir halt weiter wandern. Und dann passt das auch alles zusammen. Dann hast du auch nicht das Problem, wer regiert Sturmwind.
Und das, was mir gerade einfällt, du erinnerst du dich am Anfang von Dragonflight, da haben wir darüber gesprochen, dass wir so einen Bronzendrachen gesehen haben, Anormuru oder so ähnlich.
Ja.
Und der war ja weder Elf noch Mensch und wir haben uns gefragt, was ist er?
Arati.
Ja, ich glaube auch.
Aber warte mal, wo du das jetzt gerade sagst, ne? Boah, wir überziehen zwar gerade, ne? Aber wo du das gerade sagst. Nostormu hat ja jetzt sein Abkommen mit dem ewigen Drachenschwarm.
Ja.
Ja, Nostormu sagt einfach, okay, wir kehren jetzt zu Ur-Kolendor zurück.
Wenn es einen Grund gibt, ne? Also Nostormu hat ja gesagt, ja, aber muss schon ein guter Grund sein.
Wir nehmen die Weltenseele. Und gehen in eine andere Zeitlinie.
Jeden.
Wo nicht.
Vor allem, das war ja eigentlich auch nicht das erste Mal, ne? Wir haben ja schon mal die Drachenseele gestohlen.
Ja. Ja, freilich. Freilich. Ja, aber auch wie gesagt, wir nehmen die Weltenseele, packen sie irgendwo rein und gehen mit ihr einfach auf Ur-Kalimdor, aber in einer anderen Zeitlinie, wo nicht die Leere gerade da ist. Wir denken am Anfang natürlich, da ist keine Leere jetzt, da ist kein Dies jetzt. Und dann ist da der ultraböse Feind nach zwei Add-ons oder drei Add-ons, die, keine Ahnung, die Titanen.
Ich hab grad eine andere Idee. Oh Gott, ey, wir sind gerne überziehen. Ne?
Hau raus. Ey, ich höre, mein Kopf spinnt gerade sowieso übelst. Aber das wird also passen.
Chromie hat die Zeitlinie verändert, damit Nostromo überlebt.
Ja.
Aber das führt dazu, dass Eridikron die Seelenessenz von Galakrond absorbiert und das dunkle Herz an Xalatas übergibt und selber auch flüchtet. Was ist, wenn Amantul das verhindern wollte?
Ja, und jetzt entsteht das Erwachen von Azeroth. Ich meine, klar, wir wissen, in dem Megadungeon.
Er wollte Xalatas verhindern.
Ja, alles. Ne? Ich meine, imagine, nach dem Mega-Dungeon ist dadurch passiert ja jetzt erst alles. Nur dadurch. Nur durch Chromie. Ich bin an allem schuld und das ist echt cool. Aber durch die Ermächtigung jetzt auch, hat er überhaupt die Chance, deswegen brauchte er die Ermächtigung, hat er überhaupt die Chance, so einen krassen Transwarp mit allen lebenden Völkern zu machen? Ja, wir nehmen nicht einfach die Weltenseele und gehen auf das Exo, was weiß ich, neue Raumschiff der Drenai und fliegen irgendwo hin. Nee, er schickt uns einfach wohin. Und wir gehen durch ein großes Zeitportal.
Ich habe übrigens herausgefunden, warum wir nach Ulduar müssen, ne? Komm, damit schließen wir, okay?
Okay, ja, let's go.
Moment eben, ich such's eben raus.
Ich hab gedacht, weil wir da Azeroth extrahieren.
Richtig.
Ja, okay. Ja. Ja, klar. War halt auch voll mein Gedanke. Wo sonst, wenn nicht in Ulduar?
Ja, ja.
In der Main-Schmiede von allem.
Richtig. Also, wo ihr auch alle angesiedelt Azeroth, wurden. Wir werden Azeroth. Also, in dem Bossfight von, wie heißt er? Argus, ne?
Ja.
Da wurde ja auch ein Titan beschworen. Wir wissen also, Titanen können andere Titanen, anwegen Argus in dem Fall, beschwören.
Ja.
So. Und in Ulduar gibt es einen Ort, der sieht sehr verdächtig aus, wie ein Ort, wo wir auch Amantul sehen. Und zwar mit etwas, was man, ich würde sagen, so interpretieren kann, dass das Azeroth ist. Und zwar, Moment, ich habe es jetzt beisammen. Also, wir haben einmal das Bild von Amantul. Das ist das hier aus Hearthstone. Wo er seine Hände um ein blaues, männliches Wesen hat. Und darum ist nochmal so ein Goldschimmer. Haben wir blau, Gold, was wir ein bisschen mit Azerit verbinden. Und darunter, darauf sollen wir jetzt vor allem achten, gibt es diese blauen Kreis, der nicht ganz geschlossen ist, und dann geht da ein blauer Weg von ab.
Ja.
Und sieht das ist die Beschwörung von... Nee, noch krasser. Das sieht genauso aus wie der Bossraum von Algalon. Aber aha, 1:1.
Deswegen ist auch da Algalon, ne?
Ja, und wenn die Titanen beschworen werden in Argos, wie sehen die aus? Wie Konstellare. Ja. Da wird Azoth beschwört.
Ja, kann gut sein. Kann aber auch sein, da wo Yogg-Saron ist. Da wo Yogg-Saron ist, kann es auch gut sein.
Ich sag, genauso wird's kommen. Da, wo Algalon steht, wird Azoth beschworen.
Ist eine geile Sache. Chris Metzen, ich hoffe, du hast mitgeschrieben. Wenn nicht, gibt's Ärger. Nee. Ja, cool. Mein Gott, was eine Folge heute. Für die erste Folge auf dem neuen, auf dem anderen Channel tatsächlich, das ist es ja heute.
Ja.
Wir hatten wirklich viele Nachrichten gekriegt, ne? So, ist das wirklich eure letzte Folge? Also ich habe gezählt, es waren 27 Instagram-Nachrichten. Weil ich habe ja auch eine Story hochgeladen, ne? Hier, die letzte Folge ist jetzt und so. Und 27 Nachrichten hatte ich tatsächlich, wie, ihr hört auf und letzte und so. Ja, war schon crazy. Sorry für den kleinen Verarschler. Musste sein, hat Spaß gemacht. Aber es geht ja weiter. Besser denn je in mit jeder Folge quasi, ne?
Die letzte Folge vor der nächsten.
Ist so. Und damit einen schwitzigen, boah, ich bin echt durchgeschwitzt, schwitzige gute Nacht und Servus und Ade, ne?
Mhm. Bis denn.
Tschüss.